Also Leichen verfaulen jetzt nicht so gleichmäßig. Die kann an einer Stelle mehr verfaulen als an einer anderen oder anders verfaulen. Wenn da große Tiere nicht drankommen und auch keine dicken Madenteppiche sich bilden und so, dann kann das schon mal sein, dass die Leichen so breiig, käsig zerlaufen. Dann hast halt Käsefliegen dran.
Recht interessant. Der Podcast für die Jurabubble von und mit Stefanie Bayrich. Bauchnabelfussel und Speckkäferlarven. Meetup mit Dr. Tod.
Von Mord ist immer abzuraten. Das ist ein Satz, der mir immer und immer wieder begegnet ist bei all den Interviews, die ich gehört und gelesen habe. Von jemandem, der von der Presse ganz oft als Dr. Made, Dr. Tod, Herr der Fliegen bezeichnet wird, Marc Benecke. Und heute ist es soweit, liebe Lauscherinnen und Lauscher, der Haken, den ich heute auf meine Bucketlist setzen kann, der ist so fett wie eine Made, die sich genüsslich satt essen konnte. Mein Gast, Dr. Marc Benecke, brauche ich euch nicht vorstellen. Jeder von euch kennt ihn und ich könnte ihn auch gar nicht vorstellen, weil allein die wichtigsten Aspekte zu seinem Leben, zu seiner Person, würden diese Episode wahrscheinlich sprengen. Ich habe trotzdem so ein paar Hashtags, ein paar Schlaglichter für die eine Person, die jetzt zuhört, die ihn noch nicht kennt. Studium der Biologie, Zoologie, Psychologie, Promotion zum Thema genetischer Fingerabdrücke, FBI Academy, forensischer Entomologe oder anders ausgedrückt Spurenkundler. Er untersucht weltweit Kriminalfälle, hält weltweit Vorträge, ist Autor, Kolumnist, Rauchschabenhalter, Schauspieler, öffentlich bestellter Sachverständiger, Donaldist, Vorsitzender der Deutschen Dracula-Gesellschaft. Und so geht's weiter, so geht's weiter. Er hat Hitlers Schädel oder vielleicht auch nicht Hitlers Schädel, das müsst ihr selber nachlesen, untersucht. Das war jetzt eine
doch,
ganz
kann man ja ruhig verraten, doch, ist, sind die Zähne von Hitler, doch, doch.
Die Zähne auch, ja. Das war jetzt eine ganz winzige Auswahl an spannenden Fakten, die es zu meinem heutigen Gast gibt. Lieber Marc, es ist mir Freude und Ehre, dass du heute Zeit hast, ein wenig mit mir über deinen spannenden Job zu plaudern.
Ja, ganz meinerseits. Und wenn ihr irgendwelche Hintergrundgeräusche hört, liebe Hörerinnen und Hörer, nicht wundern, ich sitze in der Bibliothek vom Labor, das kann schon mal sein, dass da irgendwelche Hintergrundgeräusche kommen, also bitte nicht wundern.
Also ich höre bisher nichts. Ich freue mich aber riesig, dass du uns einen Blick auf deine Arbeit werfen lässt, die ich super spannend finde, meine Lauscherinnen und Lauscher auch. Und ich glaube, wir können heute eine ganze Menge lernen, weil ich denke, die meisten von uns beziehen ihr vermeintliches Wissen vor allem aus Fernsehserien und nicht von Experten wie dir. Und das möchte ich heute nachhaltig ändern.
Es gibt ja auch Fernsehserien mit Expertinnen und Experten. Also nichts gegen Fernsehserien. Also nicht, dass ich welche gucken würde, aber da gibt es bestimmt auch welche.
Es stimmt, es werden auch immer wieder Anwälte engagiert, um zu beraten, ne, ob das rechtlich alles Hand und Fuß hat. Aber lass uns gleich zu Beginn was lernen. Was ist der Nummer 1 Irrglaube, wenn es um Kriminalbiologie geht? Was würdest du sagen?
Ich würde mal sagen, allgemein in unserem forensischen Feld ist der Irrglaube, dass das irgendwie meistens rechtsmedizinisch wäre. Das heißt, dass man hauptsächlich guckt, ob jemand ertrunken ist oder erdrosselt wurde oder durch Sturz gestorben ist oder durch einen Messerstich oder durch einen Schuss oder sowas. Sondern das sind ganz viele verschiedene Fachgebiete. Das kann man am besten sehen bei der US-amerikanischen American Academy of Forensic Sciences. Da bin ich auch Fellow, bin ich schon in 1990er Jahren, bin ich da schon eingetreten, als ich da in New York gearbeitet habe. Und das war für mich auch echt erstaunlich, wie breit das Feld gefächert sein kann. Vor ein paar Jahren haben wir dazugenommen sogar Forensic Nursing. Das sind die Menschen, die, wenn zum Beispiel ein Sexualdelikt passiert ist oder häusliche Gewalt oder irgendwas, was auch kriminalistisch dann eben interessant sein kann im Sinne von Strafverfolgung und Untersuchung und so. Also das heißt, das fängt, wenn du so willst, an mit dem Neuesten, Forensic Nursing. Also wo mache ich die Abstriche, wie rede ich mit Menschen, die nicht gerne darüber reden wollen, was in den letzten 4 Stunden passiert ist und so, damit man die Spuren sichern kann an der richtigen Stelle und auch die richtigen Spuren, bis hin zu der klassischen Rechtsmedizin, wo man eben dann dieses Bild hat, wo jemand auf dem Metalltisch liegt oder früher auf dem Marmortisch und dann die Leiche da aufgeschnitten und untersucht wird. Aber dazwischen ist zum Beispiel Ingenieurswissenschaften, also wie genau prallt eigentlich ein Körper beim Radfahren auf, wenn ein Auto dagegen fährt. Es ist Kriminalbiologie, da zum Beispiel wie in meinem Fall mit Erbgutuntersuchungen oder mit Insekten auf Leichen. Und wo ist Speichel an der Hose oder warum ist da vielleicht auch kein Speichel mehr, aber vielleicht ist da auch Speichel, nur wir können ihn nicht nachweisen. Ist das Hühnerblut oder Rinderblut, was wir da sehen? Und dann gibt es noch wirklich unglaublich viele andere Fächer, die damit reinspielen. Ich habe zum Beispiel meine alte Chefin aus New York getroffen, jetzt vor ein paar Monaten bei der letzten Tagung in Baltimore. Und die ist dann zwischendurch Wissenschaftsleiterin am John Jay College for Criminal Justice geworden. Das heißt, da bilden die sozusagen Leute aus der Schnittstelle aus, die sollen sich sowohl mit dem Rechtlichen auskennen, was ich zum Beispiel jetzt total langweilig finde, aber eben auch die ganze Spurenkunde beherrschen. Und dann haben wir abends eine Session gehabt, also ich war da nur Gast, also Zuschauer, wo die Leute vom Innocence Project da waren und dann haben die mal erzählt, wie das ist, wenn man halt 30 Jahre im Knast oder sogar in der Todeszelle sitzt, ohne irgendwas gemacht zu haben. Also du kannst dich gar nicht verteidigen, weil du sagst, was soll ich denn jetzt sagen? Ich weiß auch nicht mehr als sie oder wahrscheinlich sogar noch weniger als sie. Und dann gibt es noch die ganzen anderen Super-Nerds, die irgendwelche Lacksplitter untersuchen, Pollen, die Massendaten jetzt neuerdings, ne, also von Pilzen und Bakterien. Das ist jetzt das Allerneueste bei den Studierenden, dass die so Massendaten lieben, die machen dann riesige Datenbanken. Das ist irre. Also das würde ich sagen, ist so nicht der größte Irrtum, aber so das, was so ein bisschen für uns immer so ein bisschen ist, ja, wie wäre es, wenn du es dir einfach mal angucken würdest? Ne. Also ja, Irrtum würde ich es nicht nennen, sondern es ist halt irgendwie so eine Gemütlichkeit. Ja, ich höre mir meinen Podcast an und ich weiß auch schon ungefähr, wie das alles funktioniert. Und dann hole ich mir eine leckere Tüte Chips und einen Kaffee oder einen Tee oder was weiß ich was. Und dann ist das irgendwie gemütlich. Aber bei uns ist es überhaupt nicht gemütlich, sondern es ist super viel Arbeit, super viele Leute, super viele verschiedene Menschen, die sich oft auch gar nicht kennen. Da ist richtig was los.
Ja, das ist lustig, weil du liebst deinen Job. Das merkt man auch. Du gehst darin völlig auf. Das nimmt man so wahr. Sagst aber trotzdem, es ist ein mies bezahlter Scheißjob.
Scheißjob nicht. Also, das macht auf jeden Fall Spaß. Also, nee, Scheißjob ist es nicht.
Ist tatsächlich ein Zitat von dir.
Ja, also für die Studierenden, ja, aber nicht aus meiner Sicht. Das ist, weil die Studierenden halt immer ankommen und fragen nach Rentenversicherung und Sozialversicherung und Urlaub und so. Und dann, also aus deren Sicht ist das halt total sinnentleert. Deswegen, also so ist das gemeint. Die machen es auch nicht. Also wir haben die Kurse auch extrem verkleinert. Wir hatten früher 30 Leute, dann 25, 20 und so. Und jetzt den nächsten Kurs machen wir mit 5 Leuten, weil jetzt machen wir gerade sehr stark Massengräber und Völkermord. Und stellt sich raus, dass die Studierenden da gar keinen Bock drauf haben. Also die gehen in den Kurs und dann haben wir die hinterher gefragt, jetzt zweimal, ja, wer würde denn jetzt mitmachen? Weil die Massengräber kommen ja und die Völkermorde finden ja dauernd statt, sowieso schon immer. Und auch jetzt natürlich verstärkt durch die wirtschaftlichen und Klima- und sonstigen Veränderungen. Und dann sagen die, nee, um Gottes Willen. Dann sagen wir, ja, wozu bist du denn jetzt hier im Kurs? Das verstehe ich jetzt nicht. Und das war halt immer so schon. Und aus deren Sicht ist das also ein sehr unattraktiver Job. Aber aus meiner Sicht nicht.
Nee, so habe ich das auch nicht gemeint, aber ich fand das Zitat irgendwie
ganz nett. Nee, ist gut, dass du es gesagt hast. Also es geht, also ich habe da aus der Sicht der Studierenden geredet.
Ja, verstehe. Dass du wenig Urlaub hast, das merkt man, aber auch das hast du mal gesagt, du kannst Urlaub sowieso nicht leiden. Jetzt mal, um die Lauscher so ein bisschen abzuholen, damit sie nicht nur den Blick haben oder im Kopf haben, naja, das ist da in der Rechtsmedizin, da werden die Leichen aufgeschnibbelt. Welche Art von Spuren untersuchst du denn? Was gehört da alles dazu?
Mittlerweile sind sehr oft grundsätzliche Tatortbetrachtungen. Also da kommen Menschen dann meistens Angehörige oder so und sagen, hier stimmt einfach was nicht. Also hier ist alles voll Blut, der Raum war geschlossen. Trotzdem ist das, was hier polizeilich angenommen wurde, nicht richtig. Das weiß ich einfach aus der Kenntnis der beteiligten Personen, der Räume, der zeitlichen Abläufe, von Gegenständen, die da stehen. Und das müssen wir einfach nochmal ganz von vorne aufrollen. Und da finden die keinen, weil wenn das polizeilich schon bearbeitet ist, darf die Polizei das gar nicht mehr neu aufnehmen. Also nicht nur, dass sie da gar keine Zeit und kein Geld für und Personal hat und so, ist auch verboten. Die Staatsanwaltschaft hat damit sowieso nichts zu tun, weil wenn die Polizei sagt, da liegt überhaupt kein Verbrechen vor oder das ist doch jetzt schon abgearbeitet, ne, dann sagt die Staatsanwaltschaft, ja gut. Dann gibt es auch nicht wie im Krimi so Privatdetektivinnen und Privatdetektive, die das übernehmen. Die gibt es zwar in Österreich sogar richtig als gesetzlich festgelegter Beruf und so, aber wir sehen die nicht. Also die sind wohl eher im Bereich Wirtschaftsspionage oder überhaupt wirtschaftlichen Sachen. Vielleicht auch mal, das finden die wahrscheinlich langweilig, Fremdgehen und so weiter. und dergleichen unterwegs, aber natürlich haben diese Privatleute auch kein Geld. Deswegen auch das von dir zitierte gerade Scheißjob. Also wir arbeiten da grundsätzlich, also immer, also ich lege da immer drauf, immer, immer, in jedem einzelnen Fall, den ich jemals gemacht habe, habe ich draufgelegt. Geld, echtes Geld, also nicht nur hochgerechnet oder so, sondern Geld vom, weiß ich nicht, wie Bargeld oder was auch immer, wie man sich das vorstellen kann. Und deswegen ist klar, die Privatdetektive und Detektivinnen, die sagen halt, ja klar, also wir müssen jetzt einen bestimmten Stundensatz nehmen, tut mir leid, ich weiß nicht, wie lange es dauert, aber sind wir mal realistisch, unter diesem fünfstelligen Betrag geht's gar nicht. Also egal, ob was rauskommt oder nicht, weil ne, die Stunden fallen halt an. Und das ist das, was jetzt mittlerweile so am allerhäufigsten ist. Dann vermitteln wir teilweise auch und sagen, ja, okay, hier könnten wir mal mit den rechtsmedizinischen Kollegen reden oder mit den Kollegen vom Bundeskriminalamt oder so und die zumindest mal fragen. Ich habe da zwar nichts zu sagen, also ich habe da genauso wenig Einfluss wie Sie, aber vielleicht hören die zu, wenn wir irgendeine Spur finden. Der Klassiker wäre zum Beispiel eine Blutspur, die so von irgendeinem geschwungenen Gegenstand kommt unter der Decke oder hinter einem Vorhang. Blut kann nicht durch Vorhänge durchspritzen, ne? Haben wir schon gehabt. Oder alle dachten, es wäre rostiges Wasser im Keller, war aber Blut von der Person, die im geschlossenen Raum in der dritten Etage gestorben ist. Wie kommt das Blut in den Keller?
Also ach, das oder der alles Matratzenfall so mit dem Jungen, da warst du auch so Ideen.
Der Matratzenfall, genau, also da hatte die örtliche Polizei gesagt, dass nicht nur die Polizei, sondern das wurde auch im weiteren Verfahren so gesagt, ja, der ist also barfuß, ist der mit der Matratze durch den eiskalt, also wirklich, es war richtig kalt, durch die Gegend gelaufen, hat dann irgendwie die Matratze ins Flussbett geworfen und sich dann umgebracht und so. Und dann haben die Eltern gesagt, also sorry, das ist ja total abwegig, zumal auch die Autotür offen war und Blut gefunden wurde in dem Zimmer, wo der zuletzt war. Und dann haben wir gesagt, wie bitte? Ne? Und dann habe ich gesagt, haben Sie das Blut oder was? Oder wieso können Sie, woher wissen Sie denn irgendwas über Blut? Und so, dann habe ich gesagt, naja, das so, wir wissen es auch nicht, aber aus Alltagserfahrungen würden wir sagen, das ist auf jeden Fall ein Blutfleck. Ne? So, dann habe ich gesagt, okay, hier haben Sie Bluttteststäbchen, machen Sie viele Fotos, nehmen Sie Tatortkärtchen mit. Wenn Ihnen vor Ort keiner hilft, ne, das kann ich jetzt auch nicht ändern, aber sobald wir die Spuren haben, wie ich schon vorhin angedeutet habe, ne, dann können wir da vielleicht ein bisschen was machen. Und das hat zum Glück dann dazu geführt, dass die Leiche nochmal nachuntersucht wurde. Dann haben die Kollegen aus der Rechtsmedizin die Knochen dann schön sauber gemacht, haben dann so Knochenscharten gefunden, so Ritze am Knochen, die also von Messerstichen kamen. Und dann haben die gesagt, ja, okay, also jetzt müssen wir uns das wirklich mal näher angucken, also auch polizeilich und so. Ja, stimmt, das ist ein sehr gutes Beispiel, wo du auch siehst, dass die Spuren vor Ort, sagen wir mal, am Ende gar nicht mehr so eine Riesenrolle gespielt haben, also die Blutspuren in dem Fall oder die Form der Spuren und so, sondern da ging es dann wirklich eher, was auch immer dann das Gericht als Gesamtbild ansieht, um das Gesamtbild, also räumlich, zeitlich und dergleichen mehr. Ja, solche Fälle, aber das geht leider nicht immer so aus. Also hier könnte man ja, also es gibt ja Leute, die glauben an Gerechtigkeit, ne? Also hier könntest du ja sagen, okay, dann hat ja die Gerechtigkeit jetzt irgendwie da ihren Weg gefunden. Aber das ist natürlich reiner Zufall. Also wir haben genauso viele Fälle, wenn nicht mehr, wo sich dann trotzdem keiner drum kümmert. Also gerade wenn, also in Gegenden, wo halt angeblich keine Morde stattfinden, da finden dann halt keine Morde statt, Herr Dr. Benecke, verstehen Sie? Also nein, verstehe ich nicht, weil das ist ein eindeutiger Mord. Also Herr Dr. Benecke, ne, reden Sie doch nicht mit diesen Menschen, reden Sie doch mit uns. Also, was ist denn hier los? Ne? Also das wird dann richtig unangenehm. Das gibt es auch in anderen Bereichen, also so bei Tierschutzsachen, die ich auch für genauso behandle, wie ob es jetzt Menschen oder Tiere sind, da ist das dann genauso. Da sagen sie, Herr Dr. Benecke, Sie sind doch Akademiker, reden Sie doch nicht mit den komischen Leuten. Also, ich rede nur über die Wahrheit, über die Spuren. Ich weiß jetzt nicht genau, was Sie von mir wollen. Ne? So. Und die wollen dann, dass man sich so irgendwie verbrüdert oder da gibt es auch Bestechungsversuche oder Bedrohungsversuche, ne? Und da sind wir im Labor zum Glück alle total immun gegen. Dann sagen wir immer so, also wir reden jetzt nur über die messbare Wahrheit. Das scheint Ihnen ja irgendwie nicht zu gefallen, aber das ist nicht unser Problem.
Finde ich zwei spannende Stichworte, Gerechtigkeit und Wahrheit, weil du ja auch sagst, du arbeitest nie für die Gerechtigkeit, weil es deiner Auffassung nach Gerechtigkeit sowieso nicht gibt.
Ja, das ist eine Messung. Es ist eine Messung. Also es ist keine,
sondern für die Wahrheit, genau.
Also nur um das kurz zu erklären. Also wir reden ja heute hier im August 2025 miteinander. Das wird jetzt, bis die Sendung jemand hört, alle schon wieder vergessen haben. Aber es sind ja kürzlich in einem religiösen, kirchlichen Lager sind also zahlreiche Christenkinder hinweggeschwemmt und getötet worden durch Ertrinken und so weiter. Also reden wir jetzt mal nur für Christen und Christinnen. Ich weiß jetzt nicht genau, was bedeutet das jetzt. Ne? Und in der Zwischenzeit sind riesige Brände und noch mehr Fluten, wo noch mehr Leute gestorben sind in anderen Ländern, die jetzt keine Christen und Christen waren. Dann die gerade geschilderte Sache, dass in sehr vielen Fällen sich einfach keiner für die Fälle interessiert. Also das ist eine Messung, dass diese höhere Gerechtigkeit halt einfach ein Märchen für kleine Kinder ist, damit die gut schlafen können. Aber das können wir wirklich aus einem ernsthaften Gespräch, kann man das rausnehmen, weil gemessen ist, dass es einfach nur ein Glaube ist. Und Glaube spielt bei uns keine Rolle.
Nee, aber das Spannende ist, ich als Anwältin sehe das auch so. Die absolute Gerechtigkeit gibt es sowieso nicht. Denn es sind in einer Situation oder an einer Situation immer mindestens zwei Personen beteiligt. Und auch da gibt es keine objektive Gerechtigkeit, sondern es wird immer subjektiv empfunden, was gerecht ist und was nicht. Und deswegen finde ich es so spannend, dass du ganz klar sagst, ich arbeite für die Wahrheit und sonst nichts.
Ja, da muss man aber, glaube ich, ein bisschen unterscheiden. Also ich denke, je nachdem, ob jetzt zivilrechtlich da oder verwaltungsrechtlich, wenn man so will, oder strafprozessual da unterwegs bist, ich glaube schon, dass man eine gute, zumindest sinnvolle Lösung finden könnte, die auch einem Alltagsbegriff von Gerechtigkeit entspricht. Also vor Gericht kann man ja immer sagen, passen Sie auf, wir haben die und die Informationen hier vor Gericht, die werden jetzt nach dem zum Beispiel deutschen, von mir aus Strafrecht, ja, werden die bearbeitet und nach dem Prozessrecht und so weiter, Verfahrensrecht und so, und das, was rauskommt, kommt halt raus. Ne, so ist das, das sind die Spielregeln. Aber das meine ich gar nicht. Das ist klar. Also da gibt es natürlich immer Spielräume und deswegen gibt es ja auch verschiedene Urteile für verschiedene oder gleiche Dinge, die mehr oder weniger gleich abgelaufen sind. Und ich meine auch gar nicht so sehr, was du natürlich erlebst, die Wahrnehmung, ne, das kennt man vom Rosenkrieg bei der Scheidung, ne, da haben dann sehr viele Leute sehr viele verschiedene Wahrnehmungen und so, sondern ich meine schon, es gäbe schon die Möglichkeit, mit einer weitgehend gerechten Weise im strafprozessualen Bereich, der mich jetzt hauptsächlich betrifft, da vorzugehen. Nur das fehlen halt meistens die Spuren, weil die gar nicht eingesammelt wurden. Das ist das Problem. Oder bei Sexualdelikten haben Menschen halt Vorurteile, das ist ja auch sehr gut gemessen, oder Menschen, die andere Hautfarben oder anderen kulturellen Hintergrund haben, die werden ja vollkommen anders behandelt, das ist ja sehr gut gemessen, also schon seit Jahrzehnten. Und da wäre schon was machbar, nur das gibt's halt nicht. Also das passiert nicht, das ist in der Menschheitsgeschichte so, ich habe auch die ganze alte kriminalistische Literatur hinter mir stehen, aus der Kriminalistik, aus dem Archiv für Kriminologie, also gar nicht aus dem juristischen Bereich, und wir wissen gemessen, dass das einfach nicht möglich ist, oder Leute, die kein Geld haben. Und das beste Beispiel, ich habe ein gutes Beispiel dafür, wo du wirklich sehen kannst, da könnte man schon näher an Gerechtigkeit rankommen, wie sie im Alltag wahrgenommen wird. Kinder, die verschwinden. Sind die Kinder blond, haben sie blaue Augen, sind sie ein Mädchen, interessieren sich alle dafür. Haben sie keine blauen Augen, interessieren sich schon weniger dafür. Ist ein Junge, noch weniger. Haben sie dunkle Hautfarbe, interessiert sich überhaupt gar keinen mehr. Glaubt ihr nicht, liebe Hörerinnen und Hörer? Schaut euch mal die letzten 100 Vermisstenfälle von Kindern an, die ihr in der Presse finden könnt. Da werdet ihr schlucken. Und das ist so ein Beispiel. Also da siehst du wirklich dran, dass die angeblich so an Gerechtigkeit interessierte Menschheit einfach überhaupt gar nicht dran interessiert ist. Also noch ein bisschen anders als bei dir. Bei dir ist ja klar, da setzen sich die Leute immer für ihre eigenen Interessen ein und so, ne? Im anwaltlichen Bereich, das ist ja klar. Ja.
Das heißt, du kommst an deine Fälle entweder, weil sich zum Beispiel Angehörige an dich wenden, es irgendein Fall ist, der hinten überfällt. Aber es sind doch bestimmt auch Fälle, in denen vielleicht die Ermittlungsbehörden einfach nicht weiterkommen mit dem, was normalerweise der Fall ist. Es sind ja auch internationale Fälle, an denen du hier und da mal mitarbeitest. Wie kommen die an dich ran?
Ja, das kann Zufall sein. Also wenn ich vor Ort bin, ich habe ja Labore aufgebaut in den 90ern, die ersten Labore für genetische Fingerabdrücke in Vietnam und in den Philippinen, jeweils das erste Labor, was es da überhaupt gab, und dann das erste Labor für Insekten auf Leichen in Kolumbien, wo auch damals noch die Nachwehen von so einer sehr gewalttätigen Zeit herrschen. Jetzt ist auch wieder schwierig. Ich habe zum Beispiel so ein Patenkind in Kolumbien, das kann man auch kaum noch erreichen mittlerweile. Also das geht da auch immer so hoch und runter. Durch die Klimaveränderung geht jetzt natürlich sowieso alles den Bach runter. Und da kann es schon mal sein, dass ich einfach vor Ort bin. Also wenn du zum Beispiel in so einer Favela arbeitest, also so in Deutschland würde man sagen so ein Slum, das ist aber ein bisschen anders als die Slums, wie wir uns die vorstellen. Also diese Favelas, die funktionieren eigentlich ganz gut. Da gibt es zwar oft kein Wasser und kein Strom, aber das ist eigentlich recht geordnet da. Also da kann man wirklich in Ruhe hingehen und ein Bier trinken. Also ganz ernst gemeint jetzt. Das ist ein bisschen anders, als man sich's vorstellt. In den Philippinen auch. Und Da ruft mich natürlich jetzt keiner quer über den Ozean oder so, weil das ist viel zu teuer und sozusagen die Sache auch nicht wert aus deren Sicht. Aber wenn ich dann da bin, mache ich das. Oder Fälle, die um die Ecke kommen, zum Beispiel, was ich dieses Jahr bei der American Academy of Forensic Sciences vorgestellt habe, unsere Untersuchung dieser Lampenschirme aus Menschenhaut. Das ist so entstanden, dass wir mal eine Tagung hatten, auch von der AFS, auch von dieser selben Academy. Und da hat einer gesagt, es gäbe Seife aus Menschenhaut. Und das habe ich mir gemerkt und zum Glück auch ein Foto davon gemacht. Und dann haben wir damals gesagt, ja, chemisch kannst du das kaum auseinanderhalten. So, das ist unheimlich schwierig. Mit den meisten Techniken, die man da anwendet, kommt man da nicht richtig weiter. Und das ist mir so im Gedächtnis geblieben. Und dann habe ich das mit den Lampenschirmen gelesen und da stand, dass die Kollegen damals aus Erfurt gesagt hätten, das sei Plastik, ja. Da habe ich gesagt, also das kann ich mir jetzt echt nicht vorstellen, weil was so Atrocities angeht, die ich sehr gut kannte aus den ganzen Konzentrationslagern, also da wäre das jetzt wirklich sehr, sehr merkwürdig, wenn die Berichte sich so gehalten hätten. Dann habe ich mir alle Berichte vom Prozess in Frankfurt-Main, kann ich übrigens auch allen Anwältinnen und Anwälten extrem empfehlen, da ist sehr, sehr, sehr viel ohne Klickern, ohne Rauschen, also das hört sich an wie ein Podcast, wie nur deiner Podcast, weil die das sauber gemacht haben, die Tonspuren. Ja. Da kann man die ganze Verhandlung im Auschwitz-Prozess sich anhören, dieser berühmte Frankfurter Auschwitz-Prozess. Und da hat man auch so zwischen den Zeilen gehört, so von den Leuten, die da beteiligt waren, Apothekern, SS-Leute, Gefangene und so weiter, dass da eigentlich wirklich alles möglich war. Es wurde zwar viel auch weitererzählt, was sich dann verfestigt hat, so, das habe ich gehört, aber ich bin überzeugt, dass das stimmt. Das ist vor Gericht natürlich immer scheiße, ne? Also wenn jemand sagt, ich habe das gehört, aber ich kann mir gut vorstellen, dass das stimmt, jetzt trete ich als Zeuge dafür auf. Also, das ist, ne? Wir wissen so, wenn Hörensagen ist immer schlecht. Und dann habe ich gedacht, komm, das können wir jetzt ja mal mit neuen Techniken. Ich habe ja vorhin schon gesagt, es tut sich sehr viele neue Techniken. Das machen wir jetzt mal ganz von vorne und tun mal so, als ob wir gar nichts wissen. Und dann stellte sich auch in Bezug auf die Seife später, das ist jetzt ganz neu, habe ich jetzt auch nochmal recherchiert, auch raus, dass das auch, vieles davon sind auch Märchen. Interessanterweise, das hat aber eher was mit den Abläufen der Verbrennung der Leiche zu tun, weil die dünnen Ausgemergelten, da war eh nicht mehr viel Fett drin, also zur Seifenherstellung brauchst du Fett, Körperfett. Und das andere Problem war, das ist, als dann super viele kamen, besonders jetzt nach Auschwitz-Birkenau, war das gar nicht mehr machbar, die sozusagen zu häuten, das Fett daraus zu holen, das dann wiederum zu kochen, da die Seife herzustellen. Das hatte also eher ganz andere Gründe. Ach so, die SS-Leute waren auch, die hatten auch keinen Bock dazu, die waren ja auch dauernd besoffen, die waren ja komplett blau, also sternhagelblau, wurde auch von der SS selbst untersucht, hat ein Richter von der SS auch selbst untersucht, der war da vor Ort. Das ist eine total interessante Zeugenaussage, der hat bei dem Frankfurter Auschwitz-Prozess auch ausgesagt. Das ist total abgefahren. Also wohlgemerkt, einer von der SS geht da hin und sagt, also das ist wirklich unfassbar. Die lassen sich von den jungen, gut aussehenden Frauen, die da frisch eingeliefert werden, lassen die sich da so süße Reibekuchen backen und die sind da auch nur halb bekleidet. Und das geht ja nicht. Das widerspricht ja jeder Ehrenauffassung bei der SS, nicht wahr? Sowas kann man ja wohl nicht machen. Und der ist richtig entsetzt gewesen. Das muss man sich mal vorstellen. Also alles andere nicht. Alles andere lief ordentlich ab. Die Vergasungen, die Verbrennungen und die Schläge und die Folter, ne? Aber das ging jetzt wirklich zu weit. Und da hat sich auch sehr viel Hörensagen entwickelt. Über die Jahrzehnte, kann man schon fast sagen. Und deswegen haben wir gesagt, okay, jetzt machen wir das, was wir in allen Kriminalfällen machen. Wir gehen jetzt mal auf die Spuren zurück. Und dann haben die vom KL, Birk, also von der Gedenkstätte KL, haben dann gesagt, ja, okay, das machen wir jetzt einfach mal. Also es kommt wirklich alles, wie du gesagt hast, Angehörige, Behörden, örtliche Polizei, es kann auch eine spurenkundliche Einheit sein, die mal sagt, hier hast du Interesse daran, die Spuren mitzumachen. Ganz selten auch mal Journalisten, Journalistinnen, besonders bei Kriegs-Atrocities, also zum Beispiel am Anfang bei dieser Sache mit Palästina, Israel, da Gaza, da waren zum Beispiel, da kam eine sehr, sehr große internationale Zeitung oder Mediengruppe an, und hat gesagt, das ist ja unfassbar, was hier auf den Videos passiert. Und zum Glück habe ich schon sehr viele von den Snuff-Videos untersucht, wo also Leute vor laufender Kamera angeblich getötet werden. Das untersuche ich schon seit den 1990er Jahren. Auch mit den Leuten, die Regie da führen und mit beteiligt sind an den Filmen. Also nicht nur so aus meiner sozusagen überlegenen Elfenbeinturmsicht. Und die gibt es eigentlich gar nicht. Also die Snuff-Videos, die die Leute kennen, sind überhaupt nicht echt. Es gibt natürlich auch echte, aber die kennt kaum jemand. Und da stellte sich raus, dass das sah aus wie eine Puppe, zum Beispiel in dem einen Fall. Dann habe ich gesagt, Leute, könnte das sein, dass das eine Puppe ist und dass jemand vor Ort nachgestellt hat, was passiert ist, aber anhand einer Puppe. Ne? Und dann haben die natürlich Schweißperlen auf der Stirn bekommen und so. Also sowas gibt es auch schon mal. Also es kann wirklich aus jeder beliebigen Ecke kommen. Oder auf dem Flur beim Kongress sagt jemand, ach, ist ja verrückt, Marc, dass ich dich jetzt gerade hier treffe. Du hast doch damals, ist zum Beispiel dieses Jahr passiert, du hast doch damals in Rom was über Hitlers Schädel erzählt. Ne? Das ist schon total lange her, das ist schon 20 Jahre her. Wir haben hier jetzt gerade was Interessantes und du warst doch damals immer so interessiert, auch an unbezahlten Fällen und so, willst du das nicht machen? Also wirklich, es kann von überall kommen.
Spannend. Also das sind ja schon sehr außergewöhnliche Fälle. Lass mal so ein bisschen, Standardfälle sind es ja sowieso nie, aber auf deine tagtägliche Arbeit gucken. Die hat natürlich viel mit Insekten zu tun. Was sind das sonst für Spuren, die du untersuchst? Wahrscheinlich Blut, Sperma, Haut, Staub? Was sind so die Spuren?
Ja, das kann man ja mal nehmen, das, was du da gerade gesagt hast. Also Blut ist zunehmend wichtig, weil sich rumgesprochen hat, auch durch Veröffentlichungen, die wir gemacht haben, in der kriminalistischen Fachliteratur. Also das ist jetzt gar nicht so super wissenschaftlich, sondern kriminalistisch, was ich sehr mag, weil da eben das nennt man in der polizeilichen Kriminalistik, nennt man das kritische Einzelfallbetrachtung. Das macht ihr rechtlich zwar auch, aber das funktioniert da ein bisschen anders, weil ihr natürlich die Rechtsregeln einhalten müsst. In der kriminalistisch-naturwissenschaftlichen Einzelfallbetrachtung sagst du dir zusätzlich, okay, wir müssen uns auch das Werkzeug überlegen. Bei euch ist das Werkzeug ja festgelegt. Bei uns gibt es aber so viele Werkzeuge, dass man dann sagen kann, okay, ich greife in die Kiste und nehme mir von den 200 Möglichkeiten, nehme ich mir jetzt die 5 passenden raus. Das ist also wirklich ein bisschen anders. Und da, wenn man jetzt mal Blutspuren nimmt, da kann man halt durch die Auftreffwinkel oft was sagen, wie das Blut überhaupt verspritzt ist. Also aus einer Wunde, durch einen Gegenstand, durch Herumlaufen. Und wenn du die alle zusammennimmst, kriegst du so einen richtig räumlich-zeitlichen Ablauf. Und das wiederum ermöglicht dann zum Beispiel zu sagen, okay, das, was der Zeuge, die Zeugin, der Täter, die Täterin, irgendwer sagt, kann überhaupt nicht sein. Das ist bei uns sehr wichtig, das Ausschlussverfahren. Das ist bei euch auch wichtig, aber das hat überhaupt nicht denselben Stellenwert wie bei uns. Bei uns wird das meiste über Ausschluss ermittelt. Also 99,9% dessen, was wir rauskriegen, kriegen wir darüber raus, dass wir etwas sicher durch Messungen, also 100%, nicht 99,9%, 100% ausschließen. Und das, was übrig bleibt, das ist eine Regel von Arthur Conan Doyle, oder die gibt es auch als Occam's Razor in der Wikipedia zu finden, ist, dass das, was übrig bleibt, wenn du alles ausgeschlossen hast, sicher durch Messen, nicht durch Denken, anders als bei euch. Bei uns gibt es keine Lebensnähe, bei uns gibt es keine Vernunft, bei uns gibt es keine Alltagserfahrung, das gibt es nicht. Bei uns gibt es nur eine sichere Messung. Und die muss natürlich dann auch brauchbar sein. Das ist auch ein anderes Thema. Eine brauchbare, sichere Messung. Und das, was übrig bleibt, stimmt. Das kannst du bei Blut ganz gut machen, weil oft ist es so, dass es sowieso nur 3 oder 4 fürs Gericht oder für die Angehörigen oder für die Polizei interessante Möglichkeiten gibt. Das heißt, wenn du 2 davon sicher ausschließen kannst, dann muss die 3. in diesem Einzelfall die richtige sein. Da kann man jetzt einen eigenen Podcast zu machen, natürlich. Ja. Aber das ist die Herangehensweise bei Blutspuren. Zum Beispiel der klassische Fall wäre eine Leiche im weißen Raum oder im Schnee oder Ähnliches. Und da sind die Blutspuren eigentlich vergleichsweise gut erhalten. Und wenn dann eine Person, die befragt wird, halt sagt, auch unter Druck, also zu Unrecht, ne? Es gibt ja auch Leute, die was zugeben, obwohl sie es gar nicht gemacht haben, das gibt es dauernd, dann sagen, ja, das und das und das habe ich gemacht, dann können wir sagen, okay, die Aussage stimmt auf keinen Fall. Es kann sein, dass der oder die das war, aber das, was der da erzählt, stimmt überhaupt nicht. Garantiert, ganz sicher. Das hilft dann wiederum der Polizei, muss vor Gericht keine Bedeutung haben. Dann bei Haut spielt eine große Rolle. Die Haut überträgt sich natürlich, auch wenn jemand anfasst oder so, oder anspuckst, oder, also das sind technisch gesehen im Speichel auch Hautzellen, weil das Innere von deinem Mund ist auch Haut, biologisch gesehen. Aber interessanter ist es oft, wenn du auf größere Mengen Haut guckst, also wenn irgendwo ein bisschen mehr Haut irgendwo hängen geblieben ist, da fragst du dich natürlich, hä, wie kann das denn jetzt passiert sein, wie viel Druck muss da gewesen sein, zum Beispiel beim Raufen oder Rangeln, wie lange müssen die sich jetzt berührt haben, um überhaupt so viel Haut zu übertragen? Das kann man dann auch nachstellen, das ist natürlich sehr aufwendig. Oder beim Küssen, wobei das jetzt nicht das romantische Küssen sein muss, das kann natürlich auch durch Gewalt oder unter Drogen oder sowas erfolgt sein. Da überträgt sich dann eben auch noch zusätzlich Speichel, hatten wir vorhin schon drüber geredet. Also Hautzellen sind wirklich sehr interessant, weil die 10.000-fach, während wir hier den Podcast machen, rieseln in unsere Klamotten von dir und mir 10.000 von Hautzellen rein. Und wenn wir aufstehen nachher, fallen die halt runter. Ist zwar schwierig zu untersuchen, könnte man aber auch machen. Wo ist wie viel Haut? Über Erbgut und über Mikroskopie. Was hast du noch gesagt? Warte mal, das waren 4 Sachen, die du gesagt hast. Haut, Blut. Ach so, Sperma. Sperma ist eine ganz klassische Spur, die enthält zum Beispiel auch Blutgruppen, was heute meistens durch genetische Fingerabdrücke gemacht wird. Das heißt, da kannst du ganz gut rauskriegen, von wem das überhaupt stammt. Und interessanterweise sind die Fälle, die wir haben, gar nicht so sehr Fälle, wo man sagt, klassischerweise beim Sexualdelikt, Sexualmord und so weiter. Oder nennen wir es mal sexualisiert. Also hat mit Sexualität ja nichts zu tun, sondern nur mit Macht und Gewalt. Wenn wir da zum Beispiel, also ich sag mal ein praktisches Beispiel. Eine Person, der wirklich niemand, auch die Polizei hat gesagt, nö, sie haben den Mann dazu sich mit nach Hause genommen und das haben sie auch schon mal gemacht. Und jetzt sagen sie auf einmal hinterher, das ist ein Sexualdelikt, also sorry, echt, ne? Außerdem waren noch Leute im Haus, sie hätten einfach nur eine Lampe umschmeißen müssen oder einmal schreien müssen, dann wären sofort 3-4 Leute gekommen. Also sorry, das fangen wir gar nicht erst an, das Verfahren, ja. Wenn es danach gehen würde, dann hätten, also stimmt auch, ne? Besonders im ländlichen Bereich, dann hätten wir jetzt dauernd hier Vergewaltigungsfälle, obwohl sie einfach nur sich hinterher überlegt haben, ich wollte das nicht, dann müssen sie sich halt vorher überlegen. Also das ist jetzt kein Witz, ne? Das hört sich jetzt für die Hörerinnen und Hörer vielleicht komisch an, aber so eine Ansprache kriegen die tatsächlich. Also, es stimmt auch, es gibt auch tatsächlich diese Fälle, so ist es jetzt nicht. Und dann kommt die zu uns und sagt, okay, ich habe gehört, sie machen das, wie ich das jetzt gerade dir auch gesagt habe, nur durch Spuren, keine Annahmen, keine Wahrscheinlichkeit, kein Glauben, kein Denken, kein Wollen, kein Wünschen, keine Religion, nichts. Also, das muss doch Spuren geben, also das ging stundenlang, ja, also das ging gegen meinen Willen mehrere Stunden lang. Das muss doch irgendwie nachweisbar sein, dass da so viel Hautkontakt war, Sperma, und dann ist der morgens, ist er auch noch ins Bad gegangen und hat da sich gereinigt und so weiter, da müssen doch auch Spuren da sein. Da hat er gesagt, Moment mal, hat die Polizei das nicht eingesammelt? Hat gesagt, nö, hat die Polizei gar nichts eingesammelt, weil die gesagt hat, sie wollte jetzt im Nachhinein haben sie halt keine Lust mehr, weil sie da betrunken Geschlechtsverkehr hatten, okay. Und dann habe ich gesagt, haben Sie die Sachen noch? Und dann sagt sie zu meiner totalen Verblüffung, ja klar, das haben wir alles aufgehoben, haben wir in der Familie besprochen. Und das haben wir aufgehoben. Und dann habe ich gesagt, auch die Sachen aus dem Bad? Weil das ist ja jetzt wirklich eine sehr räumlich-zeitlich interessante Spur, die sich normalerweise die Leute auch nicht unbedingt so ausdenken. Das ist jetzt eher was Aussagepsychologisches, aber womit ich nichts zu tun habe, aber das, ich weiß ja, dass das hinterher trotzdem vielleicht interessant sein könnte, falls das Verfahren dann doch nochmal eröffnet wird. Und da waren genau an einer bestimmten Stelle, an einem Gegenstand im Bad, waren Spermaspuren dran, die sie zum Glück von der ersten Sekunde an auch so geschildert hat bei der Polizei, wo sie von der ersten Sekunde an gesagt hat, also da können sie gucken. Und haben wir uns dann durchgearbeitet über die Mischspuren mit Erbgut, Mischspuren, Sperma und so weiter. Und dann Staub als letztes. Staub ist natürlich eine ganz klassische Spur, das nennt man Textilfasern eigentlich, weil erstens ist das auch, wie ich schon sagte, wenn du jetzt raufst oder rangelst oder so, dann überträgt sich halt mehr. Und wenn dann die andere Person sagt, ich habe die überhaupt nicht angefasst, berührt habe ich die erst recht nicht. Und dann so, ja, aber es sind ziemlich viele von ihren Textilfasern übertragen worden. Das ist das eine, aber es ist auch so, dass Orte, zum Beispiel, ich habe hier so einen roten Teppich in der Bibliothek, in der wir hier gerade sitzen, und die sind überall, diese roten Fasern. Das heißt, wenn du jetzt hier sitzen würdest bei mir und den Podcast machen würdest und hinterher mit jemandem raufen würdest, 2 Stunden später, dann würden sich die roten Fasern auf diese Person wieder übertragen.
Und alle würden denken, du warst es.
ja, kommt drauf an. Es ist ja bei deutschen Gerichten so, das wissen, ich weiß nicht, wie rechtlich versiert jetzt deine Hörerinnen und Hörer sind, aber in Deutschland ist es ja so, du darfst ja nach höchstrichterlicher Rechtsprechung nicht eine Spurengruppe benutzen, um jemanden zu verurteilen. Das ist ja verboten. Das heißt, ist egal, ob das jetzt jemand denkt, wenn es räumlich-zeitlich keinen Zusammenhang gibt und mein Handy die ganze Zeit hier eingeloggt war und keine Ahnung, meine Nachbarn sagen, nee, der hat schon wieder die komische Musik gehört, dann könnte man vor Gericht sagen, gut, gesehen hat ihn vielleicht keiner, aber die Handydaten und die Musik werten wir jetzt mal so, als ob er jetzt nicht die Spuren übertragen hat. Sind sehr, sehr schöne Spuren. Du hast ja am Anfang auch die Bauchnabelfusseln angesprochen. Das ist natürlich auch eine traumhafte Spur. Gerade bei Sexualdelikten und so weiter hast du dann quasi eine räumlich-zeitliche Ballung von Spuren, die tatsächlich nur noch von einer Person stammen können. Also wenn sich da so Bauchnabelfusseln übertragen würden, dann kann die Person noch so oft sagen, ich habe damit nichts zu tun. Dann müsste man die halt fragen, ja okay, aber ich meine, diese Bauchnabelfussel enthält nur Fasern von Dingen, die sie nicht nur im Schrank hängen haben oder liegen haben, sondern die sie auch tragen nachweislich. Das wissen wir, weil wir bei der polizeilichen Untersuchung nämlich eine neue Bauchnabelfussel von ihnen untersucht haben. Und da sind sowohl die Fasern von ihrem Teppich drin, von ihren Lieblingshemden und so weiter und von dem Staub, den sie in der Bude haben. Ja, das kann auch Reifenabrieb sein oder so, also mikro, kleine, nicht textile Sachen. Und dann hat er echt ein Problem, weil das sagen gerade bei Sexualdelikten, sagen die das oft, die Täter und Täterinnen. Die sagen so, ich weiß nicht, wovon sie reden, ich war nie in der Nähe, Spuren kann ich nie übertragen haben, mein Erbgut, keine Ahnung, weiß ich nicht. Vielleicht, weil sie wissen, dass eine einzelne Spur eben nicht zur Verurteilung führen darf. Und da kann man sagen, ja, aber das ist nicht eine einzelne Spur. Die enthält räumliche Informationen, zeitliche Informationen, Ortsinformationen, Näheinformationen. Und dann wird jetzt eine Anwältin oder ein Anwalt vielleicht auch nochmal ein Gespräch führen, das haben wir auch schon erlebt, dass die sagen, gucken Sie mal, also vielleicht, ich weiß nicht, ob die das wissen, deine Zuhörerinnen und Zuhörer, aber die meisten sind ja antisozial persönlichkeitsgestört, die meisten, die im Knast sitzen. Und die geben ja nie was zu, grundsätzlich nicht. Ne? Also die lügen, wenn sie den Mund aufmachen. Und das ist eine Persönlichkeitsstörung halt. Und das wissen natürlich Anwältinnen und Anwälte. Nicht, dass sie sich jetzt unbedingt damit den Persönlichkeitsstörungen auskennen, aber ich meine aus Berufserfahrung heraus. Und dann kommt irgendwann manchmal auch der Punkt, wo die sagen, okay, jetzt sollten wir vielleicht, um das Verfahren in einer sinnvollen Weise auch für die Person, die ich vertrete, hier zu gestalten, sollten wir vielleicht doch mal das mit den Spuren doch nochmal klären.
Ja, tatsächlich, meine Lauscherinnen und Lauscher wissen ganz gut Bescheid über dissoziative Persönlichkeitsstörungen, über antisoziale Persönlichkeiten. Weil wir ein ganz tolles Interview letztes Jahr hatten mit Dr. Nahla Saimeh. Sagt ja, ja bestimmt perfekt. Was. Großartig, super spannend. Also das haben wir uns auch schon so ein bisschen angeguckt. Was wir jetzt noch nicht angeguckt haben, sind die Insekten. Ich kann irgendwie nachvollziehen, dass gerade die Journalisten dir gerne den Spitznamen geben, Dr. Made. Lass uns ein bisschen auf Insekten gucken. Vielleicht so zum Einstieg, was war das kurioseste Insekt, das du mal auf einer Leiche gefunden hast? Ich meine, die meisten von uns werden die meisten sowieso nicht kennen, aber vielleicht gab es da für dich so ein...
Also kurios würde ich es nicht nennen oder besonders, aber ich kann mal zwei nennen, die, weiß ich nicht, wo ich gedacht habe, guck doch mal oder so. Wir gehen ja an alle Fälle gleich ran, immer mit kindlicher Neugier, wie so ein kleines Kind, was morgens aufwacht. Ne, ist alles spannend so. So ist das bei uns auch im Labor hier. Bei allen. Also das ist auch ein Persönlichkeitszug. Ne? Also das jetzt kann man nicht lernen oder so. Also ich habe zumindest noch nie jemanden gesehen, der es gelernt hat. Also entweder bist du so oder bist halt nicht. Daher auch das mit den Studierenden, mit dem Geld. Also wenn die nach Geld und Sozialversicherung fragen, weiß ich schon, dass sie sicher nicht mit kindlicher Neugier durch den Tag tapern, weil da kein Kind fragt nach Sozialversicherung und Rentenversicherung. Also das ist ja Blödsinn. Also eins, was ich interessant fand, war, ich habe mal sehr, sehr früh von einer Leiche in den 1990ern, das kann 1992 oder so gewesen sein, da war ich mal in der Rechtsmedizin in Köln und da habe ich die Leichen, einfach so ein paar Insekten, ich wusste auch gar nicht, wie man die züchtet, ich hatte von nichts Ahnung, da gab es ja auch keine Internetquellen, nichts, ne. Und dann habe ich die einfach mal runtergesammelt und dann so einfach ein bisschen Watte und Klopapier genommen und das in so ein altes Gurkenglas gelegt, Löcher reingemacht, so wie du dir das halt vorstellst, so mal gucken. Und da sind rotbeinige Schinkenkäfer rausgekommen. Die haben tatsächlich rote Beine und die fressen Schinken. Und die Leiche war halt so ein bisschen vertrocknet. Ist ja kein Unterschied biologisch zwischen Menschen und Rinder und Schweine und so weiter Gewebe. Und das, der sah unterm Vergrößerungsgerät so toll aus. Also der ist so, wie soll man sagen, metallic. Blau würde ich, ja, nicht so strahlend blau, sondern so ein ganz faszinierendes Blau auf den Flügeln und dann so rote Beine und so tolle Kolbenantennen. Und ich dachte mir so, hä? Ich habe gedacht, das sind hauptsächlich Fliegen oder so, ne, an der Leiche. Das fand ich sehr interessant, besonders weil das auch sehr früh passiert ist und ich halt auch gar keine Ahnung hatte. Und dann musstest du damals noch in Büchern gucken, wo leben die Tiere. Und die waren auch in der Leicheninsektenliteratur, die auch sehr spärlich war, auch gar nicht richtig beschrieben und so. Und das zweite, da habe ich in New York habe ich gepennt am Leichenausgang. Also da es gab so eine große Toreinfahrt, wo der Leichenaufzug und der Materialaufzug war und da hattest du deine Ruhe. Da ist halt außer den Leichen und den also noch nicht mal die Präparatoren, sondern die Helfer. Also das waren so ungelernte Helfer, die da eben geholfen haben. Und da habe ich mich zum Pennen manchmal hingelegt und da habe ich so ein Tier gesehen, das sah auch ganz anders aus, auch so ein bisschen klein und hat auch nicht gebrummt beim Fliegen und so. Und das war eine Wespe, die auf Larven, auf Schmeißfliegenlarven geht. Also die legt ihre Eier in die Schmeißfliegenlarven rein. Parasitiert die. Und dann habe ich festgestellt, da gibt es aber noch Hyperparasiten und Parasitoide und alles Mögliche, das ist jetzt biologisch interessant, die verschiedene Arten von Parasitismus betreiben. Und das war auch halt einfach spannend, weil du siehst halt normalerweise gar keine Insekten in New York. Also als ich das letzte Mal jetzt da war, gibt es auch ein Video im Netz, da habe ich insgesamt 6 Insekten in ganz New York gesehen an einem Tag. Also da ist alles tot, ne? Das ist unglaublich. Das muss, also könnt ihr euch angucken bei YouTube. Und damals gab es vielleicht noch ein bisschen mehr Insekten. Das war, weiß ich nicht, 1997 oder so. Aber da habe ich mir schon gedacht, wenn die da an dem Leicheneingang sind, vielleicht hat das irgendwas mit den Leichen zu tun. Und diese Parasitoide und Parasiten und so weiter, die waren jetzt in dem Zusammenhang mit Leichenbesiedlung, waren die jetzt auch nicht besonders bekannt. Also das war schwierig, da Experten und Expertinnen zu finden. Also das wären zwei Insekten, die ich mal so in dem Zusammenhang interessant fand, so wie alle anderen auch. Aber ich habe jetzt einfach mal zwei rausgepickt.
Ja, klingt auf jeden Fall spannend. Vielleicht mal so für die Lauscherinnen und Lauscher, die sich mit dem Thema noch nicht befasst haben. Man kennt das so aus den Serien. Da wird dann geguckt, so ja, diese Larven sind vorhanden oder diese Fliegen. Und das sagt jetzt den ermittelnden Behörden über die Gutachter dann, so da und da war der Todeszeitpunkt. Welche Insektenarten sind denn typisch für verschiedene Zersetzungsstadien einer Leiche? Was sagt dir das Vorkommen bestimmter Insekten über den Todeszeitpunkt aus?
Also typisch sind am Anfang natürlich, also sagen wir so, das hat sich jetzt geändert natürlich in den letzten Jahren, weil halt alles tot ist, ne? Also das ist komplett, also unsere Umwelt ist einfach tot, da ist nichts mehr da. Aber also zumindest nicht mehr im Vergleich zu vor 10, 20, 30 Jahren. Aber wenn wir mal grundsätzlich das nehmen, was es so gibt. Also du hast natürlich Schmeißfliegen am Anfang, diese dicken blauen und grünen Brummer. Dann gibt es auch noch weniger beachtet, komischerweise. Also auch so, wenn mal Artikel oder Presseberichte oder Fernsehberichte oder irgendwas kommen. Fleischfliegen, die sind kariert. Das ist natürlich auch total abgefahren. Ohne Scheiß, also so silber-schwarz kariert. Die Kollegen in Polen arbeiten da viel mit. Das sind so die drei, die typischen bei frühen Leichen, die du da siehst. Kann aber auch sein, dass die, also Leichen verfaulen jetzt nicht so gleichmäßig. Also die kann an einer Stelle mehr verfaulen als an einer anderen oder anders verfaulen. Aber die hast du eigentlich relativ häufig anfangs. Und wenn die, jetzt kommt es drauf an, also wenn die Leiche zum Beispiel jetzt, wenn da große Tiere nicht drankommen und auch keine dicken Madenteppiche sich bilden und so, dann kann das schon mal sein, dass die Leichen so breiig, käsig zerlaufen. Dann hast du halt Käsefliegen dran. Die gehen auch an zerlaufenden Käse. Zum Beispiel Cabrales-Käse oder Kazumatsu, der riecht unheimlich stark. Und der gilt auch erst als reif, wenn die Käsefliege dran geht. Und diese Larven, die können springen. Daran kann man die ganz gut erkennen, weil die aus diesem klebrigen Zeug sonst nicht rauskommen. Deswegen haben die also das im Laufe der Jahrmillionen diese Technik entwickelt, dass sie da springen können, wenn die sich ins nächste Lebensstadium umwandeln wollen, also zur Puppe werden. Und dann kommt hinterher diese schwarze Käsefliege raus. Oder ein anderes Beispiel, wenn die Leiche jetzt vertrocknet, das siehst du in so Mumienkellern, wie zum Beispiel in Palermo, in dem größten Mumienkeller der Welt. Da haben wir ja auch die insektenkundliche Bestandsaufnahme gemacht. Da siehst du dann alles Mögliche. Also Motten kannst du da sehen, wenn die Leiche total vertrocknet ist. Oder wenn sie noch nicht ganz so trocken ist, eben diese Schinken- und Speckkäfer. Dann gibt es aber auch noch welche, die werden auch teilweise zu Hause gefunden von Menschen. Das sind Speckkäferlarven, das ist aber nicht dieser rotbeinige Schinkenkäfer, das sind andere. Die sind auch sehr, sehr schön. Die können teilweise so, wie soll man sagen, so braun-beige, dunkle, so gediegene Muster haben, teilweise auch mit so einem Punkt drauf, wie in den 70ern so. Die Wohnungseinrichtung war also auch sehr, sehr, sehr schöne Tiere. Die fressen dann auch richtig trockenes Zeug. Also die können dir auch deinen Teppich aus Wolle fressen oder deinen ausgestopften Habicht, den du an der Wand hast, weil dein Papi Jäger ist oder dein Opa oder sonst. Die sind auch in Museen sehr gefürchtet, die können auch trockene Schmetterlinge fressen und so. Das wären so zwei Möglichkeiten. Und dann gibt es natürlich unzählige mehr. Ne? Wir leben ja in der Welt der Gliedertiere. Entsprechend gibt es dann natürlich hunderte von Möglichkeiten.
Was mich jetzt interessiert, der Punkt, den du eben angesprochen hast, du hast gesagt, ja, früher hattest du einfach mehr Insekten. Klimawandel, es wird, oder jetzt New York als Beispiel. Heißt das, deine Arbeit ist heute schwieriger, als sie vor 10 oder 20 Jahren war?
Nein, also es ist, wie es ist, ne? Wie der Kölner sagt. Also das ist, du arbeitest mit dem, was du hast. Ich meine, die Tatorte sind immer schwierig, wenn du so willst. Also für uns jetzt nicht, wir finden sie halt spannend, ne? Aber von außen betrachtet schwierig, weil ich meine, manchmal versucht einer Spuren zu verwischen, manchmal benehmen sich Leute total merkwürdig und der Klassiker wäre, keiner glaubt, dass die Person das gewesen sein kann. Ne, und dann werden die entsprechenden Spuren noch gar nicht rechtzeitig gesichert und dann hinterher sind sie weg. Es gibt Geldbewegungen, die Leute nicht für möglich halten. Wir hatten zum Beispiel mal einen Fall, der hat dann mit einer Begnadigung geendet. Also das war so drittklassig, gelöst wurde das dann. Der hat sich nicht getraut zu sagen, dass er seinen Neffen bei dem Tötungsdelikt gesehen hat und ist dann selber in den Knast gegangen, weil er der Nachbar war von der toten Person. Und im Knast hat er mir dann so, der Anwalt war kurz rausgegangen, ganz schlimmer Knast, wirklich. Also echt, das war einer der, also echt, das so richtig, wie man sich aus dem Kino so einen Knast vorstellt. Echt runtergerockt, echt nicht gut. Und der Anwalt ist dann rausgegangen, weil er dachte, ach, mein, also das hat er natürlich nicht gesagt, ja, aber der hat so gedacht, komm, mein Klient, der will jetzt, der greift jetzt nach irgendeinem Strohhalm und hat im Fernsehen nachts im Knast da irgendwas gesehen mit Kriminalbiologie, komm. Und dann ist er rausgegangen und dann erzählte der, das merkt man so richtig, also das kennst du bestimmt auch, wenn die Klienten auf einmal, wenn man richtig merkt, die haben jetzt einen ganz klaren, echten Moment, das gibt's auch bei Persönlichkeitsgestörten, sogar bei Serienmördern, überall, kann man jetzt auch übrigens sehen, sehr, sehr gut bei Jeff Dahmer, da gibt's ja nicht nur diese Verfilmungen da, sondern da gibt's ja auch einfach In His Own Words. Da siehst du das, der redet total ehrlich und klar und du merkst das auch. Also das ist kein Problem, das können die auch. Auch die antisozialen Psychopathen, die können das, die können so klare Momente haben, wenn es ihnen halt nützt. Dann machen die das schon mal. Und bei dem kam mir das aber nicht so vor, weil ich habe dann mit seinem ersten Anwalt geredet und der erste Anwalt sagte, nee, das hat er mir erzählt. Sofort, als erstes. Und dann habe ich zu dem gesagt, passen Sie auf, also wissen deine Hörerinnen und Hörer jetzt wahrscheinlich, das sagen alle Strafrechtsanwältinnen und Anwälte, halten Sie die Klappe, ich rede. Sie sagen keine Silbe, außer dass Sie vor Gericht sagen, ja, ich heiße Georg Müller und dann bin ich geboren. Und keine Silbe. Ne? Und das ist der größte Fehler, den du machen kannst, wenn du es nicht warst. Das ist ein sehr guter Rat, wenn du es warst. Aber es ist der schlechtestmögliche Rat, wenn du es nicht warst. Weil dann geht nämlich alles in Bach runter. Da könnte ich dir jetzt 30 Stunden lang Beispiele erzählen. Und der hat sich an den Rat gehalten. Aber der Anwalt sagte mir dann, ja, und dann habe ich gesagt, Moment mal. Aber haben Sie denn nicht aus dem Spurenzusammenhang und aus allem räumlich-zeitlichen, da gab es nämlich eine Geldbewegung, die sehr eindeutig war. Und einen verschwundenen Gegenstand. Und dann hat er gesagt, ja, wissen Sie ganz ehrlich, ich bin Anwalt für Wirtschaftsstrafrecht. Strafrecht ist Strafrecht.
Nein, ich gesagt, ist es nicht.
Ach du Scheiße. Der hatte, was jetzt so klassische Bewertung von, weißt du, da fehlte so eine Blechkiste und das war für den als Wirtschaftsanwalt war das ein lächerlicher Geldbetrag. Ich glaube 20.000 Mark oder Euro. Da lachst du natürlich im Wirtschaftsbereich drüber. Ne? Das ist, da denkst du so, das ist ja Fingernagelschmutz. Ne? Und so ist das passiert. Und dann habe ich gesagt, okay, Moment mal. Dann habe ich den Anwalt gefragt, würden Sie das bestätigen, dass Ihr Klient das zu Ihnen gesagt hat? Weil das ist ja nichts Schlimmes. Der Anwalt darf seinem Klienten ja raten, die Klappe zu halten. Ist ja kein Problem. Hat er gesagt, ja klar, kann ich machen, kann ich Ihnen aufschreiben, ne, und unterschreiben. Dann habe ich gesagt, das ist ja irre. Und da stellte sich raus, dass tatsächlich es keinen einzigen sehr guten spurenkundlichen, es gab Hinweise darauf, dass der Nachbar der Täter war, der jetzt im Knast dann war. Aber sagen wir mal so, es war sehr deutlich spurenkundlich, dass überhaupt keine einzige Spur genommen wurde, die man hätte auswerten können in Bezug darauf, dass dieser Neffe das war. Das wurde einfach überhaupt nicht verfolgt, die Spur, auch spurenkundlich nicht. Und da dann aber die Spuren natürlich weg waren, hat dann der Ministerpräsident das so gelöst, dass er den begnadigt hat. Das hat den Nachteil, dass jetzt natürlich nach wie vor jeder sagen kann, ach, Sie sind der Mörder Ihres Nachbarn, weil das ist natürlich kein Freispruch. Ne? Und das verfolgt unsere Klienten und Klientinnen. Also alle Klienten und Klientinnen, alle, die hinterher irgendwie, weißt du, die kriegen dann so Hafterleichterungen und dann werden die Freigänger und so und irgendwann sind die draußen. Weil halt keiner will, dass man das mitbekommt, dass das richtig scheiße gelaufen ist durch falsche Grundannahmen. Und worunter die leiden, ist ausschließlich darunter, dass du nach wie vor in der Bäckerei sagen kannst, ach, sie haben ihre Mutter umgebracht.
Das ist darunter Stigmatisierung, die bleibt. Die geht auch das nicht wieder weg. Das ist ein Riesenproblem.
Dass sie ihr Leben verloren haben, ihr Geld verloren haben, ihre Familie verloren haben, ihr Haus verloren haben. Damit haben die sich abgefunden nach ein paar Jahren. Sonst würden die sich umbringen. Ne? Aber oder finden zu Gott, das haben wir auch ganz oft in den USA vor allen Dingen. Dann finden die auf einmal zu Gott und da steckt irgendein höherer Sinn dahinter. Ja, okay. Aber dass sie halt in ihre normale, gewohnte Umgebung, in der sie teilweise sehr lange, Jahrzehnte gelebt haben, nicht mehr zurückgehen können, weil halt alle sagen so, sorry, pass auf. Nichts für ungut, ich möchte nicht mit dir gesehen werden. Nichts gegen dich, ist nicht persönlich. Es ist wegen den anderen. Die sollen nicht sehen, dass ich mit dir rede, ne? Ich mag dich. Schönes Leben noch. Das macht die fertig. Und deswegen finde ich, dass man eigentlich viel stärker auf die klassische Kriminalistik achten sollte und nicht einfach von vornherein ausschließen sollte, nee, komm, die Sache ist doch jetzt relativ klar. Da brauchen wir uns nicht verrückt machen mit irgendwelchen abwegigen Spurenmustern.
Das ist tatsächlich aus rechtlicher Sicht auch relativ kompliziert. Wiederaufnahmeverfahren. Es ist wahnsinnig schwierig, das durchzukriegen. Ich habe einen Kollegen, der ist darauf spezialisiert. Das ist der King of Wiederaufnahme, würde ich sagen. Aber es ist viel Arbeit und das ist auch bei ihm viel pro bono.
Der King of Wiederaufnahme, den wahrscheinlich alle kennen, hat genau das Problem, nämlich, dass die Fälle sind entweder, um einfach mal zu zeigen, dass das überhaupt geht, dass die Wiederaufnahme mal geht. Es ist aber am Ende des Tages so, dass die brauchen Leute, die Kohle haben. Weil ich meine, pro bono heißt ja eigentlich umsonst, aber kein Rechtsanwalt und keine Rechtsanwältin kann gratis arbeiten. Das heißt, die müssen irgendwo anders das Geld herbekommen. Und bei Wiederaufnahmeverfahren aus meiner Sicht, wir haben ja nur Leute, die gar kein Geld haben. Also bei uns gibt es ja nur ausschließlich Leute, die kein Geld haben. Oder wir hatten mal einen einzigen, der hatte Geld, der hat sich dann sofort umgebracht, nachdem wir ihm die Spuren gezeigt haben, der war es nämlich. Der hat sich am selben Tag selbst getötet. Und da haben wir natürlich das Geld auch nicht genommen dann. Und in allen anderen Fällen seit über 30 Jahren kein Geld. Und das ist genau die Schwierigkeit bei der Wiederaufnahme. Wenn man in Deutschland so ein Innocence Project hätte, dann würde sich wenigstens zeigen, dass das kein Märchen ist, weil also für die noch nie im Knast waren. Wenn ich im Knast sage, ich war das nicht, dann sagen alle anderen, verrückt, wie bei mir.
Ich auch nicht.
Ich auch nicht. Crazy. Ne? Und dann so, nein, ich war es wirklich nicht. Und dann sagen die, nee, ich auch wirklich nicht. Ne? Das heißt, da kommst du keinen Millimeter weiter. Der Psychologe, die Psychologin, wenn du das Glück hast, dass du mit einem reden kannst, sagen natürlich auch, whatever, sie brauchen jetzt erstmal Einsicht in die Tat. Und dann sagt derjenige, ja, aber ich war es doch gar nicht. Ne? Dann steht natürlich im psychologischen Bericht keine Tateinsicht. Und deswegen ist das also wirklich, das funktioniert nicht. Und das wäre der große Wunsch. Also bis vor ein paar Jahren habe ich mir gewünscht, dass es Forensic Nurses gibt, die also eben wissen, wo man Abstriche macht, wie man mit den Leuten redet und so weiter, dass die einem sagen, wo die Spuren sein könnten, besonders nach Sexualdelikten. Das hat sich mittlerweile gebessert, weil einige Institute für Rechtsmedizin damit angefangen haben, einige Krankenhäuser so ein bisschen angefangen. Also da hat sich mein Wunsch sozusagen erfüllt. Aber wenn ich jetzt noch einen Wunsch frei hätte, als alter weißer Mann, dann wäre das tatsächlich ein Innocence Project, was auch kein Problem wäre. Das funktioniert in den USA so. Ich habe gerade mit den neuesten Innocence Projects ja geredet, wie gesagt. Man braucht eigentlich nur eine Gruppe Studierende, gerne Jurastudierende, weil eine Wiederaufnahme ist eine juristische Sache. Das, was im Kino passiert, ne, vergesst das. Und wenn dann natürlich da 30 Juristinnen und Juristen auch in Ausbildung mit einem Juraprofessor, Professorin oder so zusammensitzen, die das auch schon mal, also die machen das dann einmal pro Semester. Also dann kommt jedes Semester kommt eine neue Gruppe und darf das machen. Und wenn die sich die Spuren dann neu angucken und dann eben die Spurenkundlerinnen und Spurenkundler mitmachen, dann sieht man eben, dass es eine immer gleichbleibende Anzahl von Fehlurteilen gibt. Die ist auch nicht kleiner geworden seit den 1990er Jahren in den USA. Ich habe das von Anfang an miterlebt, weil wir die ganzen Tonnen, das waren so runde Papptonnen, wo die ganzen Spuren drin lagen, nachuntersucht haben in New York. Deswegen, da habe ich dann immer gefragt, warum sollen wir denn die ganzen alten Spuren nachuntersuchen aus den 80er Jahren und so. Und ich sage, das, weil halt jetzt seit 1984 genetische Fingerabdrücke möglich sind. Und das wäre tatsächlich hilfreich. In Deutschland würde es wahrscheinlich noch nicht mal das sehr viel nützen, weil, wie du schon andeutest, die Aufnahmen für die Voraussetzungen für die Wiederaufnahme sind in Deutschland so, dass ein Zirkelschluss entsteht. Also die Fälle, die ich bisher gesehen habe, waren die, dass man gesagt hat, ja, okay, aus den Spuren ergibt sich was Neues, die Spuren sind aber verbraucht. Die wurden im ersten Verfahren vollständig und richtig bewertet. Das, was sie neu hinzufügen, mag stimmen, das rechtfertigt aber nicht, das ganze Verfahren wieder neu aufzurollen. Und das erleben wir einfach täglich.
Ja, ich hoffe, dass sich langfristig eben was bessert durch entsprechende Schulungen schon der Ermittler.
Da gibt's nein, die Ermittler haben damit nichts zu tun. Die Ermittler haben damit nichts zu tun. Das ist ein rechtliches Problem.
Das Recht steht ja am Ende. Aber wie du es gesagt hast mit der Spurenaufnahme.
Nein. Das sind zwei verschiedene Sachen. Das Wiederaufnahmeproblem ist, dass selbst wenn du die Spuren hast, also selbst wenn die Spuren irgendwo lagen und neu untersucht werden, sagen in allen Fällen, also es gab einen Fall, da muss ich aber sagen, da war die Schwester eines Oberstaatsanwaltes betroffen. Das ist, also den Fall lassen wir jetzt mal raus, weil da war sozusagen persönliches Interesse innerhalb des Rechtssystems vorhanden. In 100% aller Fälle, die wir hatten, wurde das so gelöst, dass man gesagt hat, die Spuren sind verbraucht, Wiedersehen. Auch wenn sie die Spuren haben. Es liegt nicht an den Ermittlern in diesem Fall.
Nein.
Das ist ein anderes Thema mit den Ermittlern.
Das ist ein anderes Thema. Ich meinte nur, dass es ja sehr schön wäre, wenn man gar nicht die Wiederaufnahmeverfahren bräuchte, sondern von Beginn an allen Spuren entsprechend nachgegangen würde. Und das ist ja was, da hast du ja, wenn ich es richtig gesehen habe, auch dran gearbeitet. Du warst ja auch in Polizeischulen, hast geschult, also dass schon an den Tatorten entsprechend alles gesichert wird. Das knüpft ja auch wieder bei dem an, was du vorhin gesagt hast, dass man manchmal gar nicht hingucken will, sondern es ist dann halt ein Suizid. Die Sache war so. Aber du hast ja die Möglichkeit gehabt, anhand von Spuren das zu widerlegen.
Ja, nur.
Und das wäre ja der Idealzustand, dass du nicht juristisch in zweiter, dritter Ebene korrigieren musst, sondern.
Es gibt eine Sache, die ich vorhin schon erwähnt habe, in der Menschheitsgeschichte. Die Menschen glauben, A, dass sie Recht haben. Also Menschen, die nicht Naturwissenschaftlerinnen und Naturwissenschaftler sind, denken, sie haben Recht. Den Satz höre ich total oft. Da hast du ein Gespräch geführt, hast die ganzen Zahlen gezeigt und am Ende sagen die Leute, auch bei Podcasts höre ich das regelmäßig, nee, ich habe aber trotzdem Recht. Sag ich so, wozu haben wir denn jetzt eine Stunde lang die Messungen uns angeguckt? Also, okay, kein Problem, dann hast du halt Recht. Ist mir egal, okay, aber die Messungen zeigen das nicht. Das ist das erste Problem. Und das gilt natürlich auch bei Ermittlungsarbeit. Es setzen sich natürlich bestimmte, also es kostet ja Zeit und Geld und Geräte und so weiter. Und dann setzt sich natürlich das durch, was am lebensnächsten ist, am wahrscheinlichsten, am vernünftigsten. Der Klassiker wäre, du hast ein Tötungsdelikt, was absolut so aussieht, als ob das innerhalb der Familie oder im nahen Bezugspersonenkreis ist. Aber was wir regelmäßig sehen, und damit wir meine ich die kriminalistische Literatur seit dem 14. Jahrhundert, ist, es war ein random stranger. Es sieht absolut so aus. Die Spuren, klar, innerhalb der Familie hast du natürlich auch Spuren aus der Familie. Vielleicht haben auch die Leute, habe ich auch schon gehabt, die ganze Familie denselben Vibrator benutzt. Männer wie Frauen, Kinder wie Erwachsene. Habe ich alles schon persönlich gesehen. Haben die gemacht, hat aber nichts mit dem Delikt zu tun. Nur stell dir mal vor, also so den Fall hatte ich, die Polizei kriegt den Spurenkundebericht drin, da sieht man, okay, es ist Erbgut von allen am selben Vibrator. Frage Nummer 1, warum machen die nicht sauber? Dann sage ich so, ja, keine Ahnung. Wahrscheinlich. Frage Nummer 2, warum benutzen die Kinder einen Vibrator? Haben die Eltern den an den Kindern benutzt oder was ist da los? Und dann merkst du schon, dann geht das verdichtet sich sofort in diese Richtung. Und an den random Stranger, der das echte Delikt in dem Fall begangen hat, denkt ja überhaupt gar keiner mehr. Und das hört sich jetzt für euch als Podcast-Hörerinnen und Hörer natürlich komisch an. Aber wie gesagt, für die Schwachen, Armen, Alten, psychisch Kranken, Besoffenen, Drogenabhängigen, Leute, die niemanden kennen, die keinen anrufen können, die kennen keinen Journalisten, keine Journalistin, die kennen keinen Staatsanwalt, keine Staatsanwältin, die haben noch nie in ihrem Leben mit einem Anwalt oder Anwältin was zu tun gehabt, die wissen überhaupt nicht, wie das funktioniert. Um die kümmert sich keiner. Das, wie du schon sagst, mit den Suiziden oder die Unfälle bei den Drogentoten, die tot in ihrer Wohnung liegen und wo Blut in der Wohnung ist, man sagt, ja, dann ist der ausgerutscht. Und dann sagen wir, ja, aber die Blutspur kann beim Ausrutschen so nicht entstehen, das können wir ihnen vormachen durch Versuche. Und sagen, nee, brauchen sie uns nicht vormachen, das Verfahren wird überhaupt nicht eröffnet. Also das wird sich nie ändern. Das heißt, da kannst du spurenkundliche Ausbildung machen, so viel du willst. Wenn Menschen glauben, sie haben Recht, sie haben Ahnung, sie wissen, wie der Hase läuft oder im Pfeffer liegt oder wo er im Pfeffer liegt und gleichzeitig sind die Betroffenen arm, schwach und sonst wie ich es gerade aufgezählt habe, das hat sich, also wie gesagt, ich habe die Literatur dazu da. Wen das interessiert hier von den Hörerinnen und Hörern, es gibt auch schon ein bisschen ältere deutsche Literatur dazu, zum Beispiel Irrtümer der Strafjustiz ist ein gutes Buch oder aber auch die alten Ausgaben der Kriminalistik, wo dann immer irgendwelche damals, also 1950ern, 60ern in Westdeutschland, die Italiener, das waren die Italiener. Heute sind die Italiener, die alle lieben, da gibt das leckere Essen, preiswert, die sind total freundlich. Früher waren die das Zerrbild des Wirtschaftsmigranten und der Wirtschaftsmigrantin, ja, schmutzig und dumm und kriminell. Das steht in der kriminalistischen Literatur so drin.
Ich weiß.
Ja.
Ich weiß, ich habe mit dem Mafia-Experten einen Podcast aufgezeichnet, der ist Richter. Sehr spannend, wie sich das alles entwickelt hat. Auch eine literarische Ergänzung, auch dazu habe ich einen Podcast aufgenommen mit Ronen Steinke. Der hat geschrieben über die Frage, ist Schuld eine Frage des Kontostandes? Das ist da in dem Zusammenhang auch eine ganz gute Ergänzung. Bezieht sich da nicht auf die Ermittlungen, sondern dann auf den Zugang zu Verteidigung und auf den Umgang der Justiz mit unterschiedlich finanziell dastehenden Beschuldigten.
Dazu möchte ich gerne ein Beispiel sagen, weil ich mache ja manchmal Sendungen mit dem Jörg Kachelmann und die Jüngeren kennen den Fall nicht mehr, aber ich will das jetzt nur mal sehr kurz machen. Der soll ein Sexualdelikt begangen haben. Es stellte sich aber eigentlich, ich will nicht sagen schnell, aber es ist also eine weitere Ermittlungsmöglichkeit war, dass die betroffene Frau einfach lügt, komplett lügt, von A bis Z lügt. Dann wurde der rechtsmedizinische Kollege, der, also das ist der, der für mich, man muss, wenn man in die deutsche Gesellschaft für Rechtsmedizin will, braucht man zwei Charakterzeugen, ja. Und der war damals Präsident der Gesellschaft für Rechtsmedizin. Der hat also für mich unterschrieben. Also wirklich, ich kenne keinen einzigen Fall, wo auch nur jemand vermutet hätte, dass er in irgendeiner Form parteiisch sein könnte. Das war komplett abwegig. Dann hat er ein super richtiges, auch kriminalistisch, total richtige Anmerkung gemacht bezüglich in diesem Fall. Hat man gesagt, nee, die kennen sich irgendwoher, Kachelmann und der rechtsmedizinische Kollege, das lassen wir jetzt nicht zu. Am Ende gibt das Ärger vor Gericht wegen irgendwelcher Befangenheit oder sowas. Okay. Wo wir gesagt haben, ja, aber das ändert doch nichts an der Wahrheit der Feststellung der Beobachtung. Aber gut. Und dann ist das wirklich nur durch zwei Sachen richtig ausgegangen, durch drei Sachen. Erstens, er hat gesagt, ich feuere meine Verteidigung und nehme eine neue Verteidigung. Weil die erste Verteidigung hat sich hat sehr, sehr viel Geld genommen, sehr, 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 sehr viel Geld. Und hat dann, ich weiß es nicht, ist jetzt einfach nur so, was ich so vermute, hat dann versucht, vielleicht in die Richtung von so einem Deal zu gehen. Das gibt ja in Deutschland nicht wie in den USA, aber so ähnlich, so ein bisschen zu Absprachen im Hintergrund schon mal zu treffen. Und der Kachelmann hat gesagt, ich war das nicht, Punkt. Das ist einfach nicht passiert. Ich möchte einen Freispruch. Ich möchte nicht irgendeinen komischen Deal. Das war Nummer eins. Also dann hat er neue Verteidigung gesucht. Nummer zweieinhalb. Dann hat er super viel Kohle da reingegossen. So viel Geld, wie kein normaler Mensch jemals in seine Verteidigung gießen würde. Besonders wissend, dass das nicht war. Ne? Also das ist ja bei vielen, also unserer Klienten. Wir fragen die dann, wie viel Geld haben sie? Dann sagen die meistens sowas wie 100 Euro. Dann sagen wir 100 Euro, was? Dann sagen die, insgesamt haben wir 100 Euro übrig, das haben wir gespart. Dann sage ich, sie haben, seit wann sparen sie das? Ja, seit 2, 3, 4, 10 Monaten. Dann sagen die, sie haben, wie bitte, ne? Also so. Und jetzt bei Kachelmann reden wir von ganz anderen Beträgen. Und dann am Ende, das wissen die meisten überhaupt nicht, hat er ein Gerichtsverfahren völlig getrennt, nachdem er einen lupenreinen Freispruch hatte, nicht Mangel an Beweisen oder irgend sowas. Freispruch, Freispruch. Herr Kachelmann, Sie waren das nicht, die Frau lügt. Hat er angestrengt, dass es noch ein Gerichtsverfahren gegen Sie gibt, wegen dem Lügen. Und das wissen die meisten gar nicht, ist auch durchgekommen. Es ist gerichtlich gerichtlich festgestellt, dass sie lügt, gelogen hat, dass das alles erfunden war. Und da kannst du mal sehen, dass das tatsächlich nicht nur, das Geld alleine nützt ja noch nicht mal was, sondern du musst auch noch Ahnung haben von Verteidigung. Wer auf dieser Erde hat denn Ahnung von Verteidigung? Weil die Leute, die wir haben, wenn die überhaupt eine Verteidigung, also wir haben ja auch Leute, die im Knast sitzen und Spuren nach Untersuchungen machen wollen. Wenn der Verteidiger oder die Verteidigerin zu dir sagt, passen Sie mal auf, meistens Männer, ne, aber auch Frauen, passen Sie mal auf, Herr XY, ich mach das, ich krieg das hin. Atmen Sie durch. Sie haben jetzt 4 Monate Stress vor sich. Versuchen Sie, den Kontakt zu Ihren Kindern aufrechtzuerhalten. Das wird schon. Ne? Und dann wird das halt leider überhaupt nicht. Und das wissen die meisten gar nicht, dass man natürlich der Verteidigung auch nicht vertrauen kann. Selbstverständlich nicht, wenn du kein Geld hast. Aber wenn du einen Kachelmann-Fall siehst, noch nicht mal, wenn du Geld hast. Also da muss wirklich auch noch Ahnung, ich will es nicht Bildung nennen, weil du kannst ja auch woanders her die Erfahrung damit haben. Das muss auch noch dazu kommen. Also das ist wirklich... Wir hatten mal Rechtskunde in der Schule und dann wurde das Fach wieder abgeschafft, weil die Schülerinnen und Schüler keinen Bock drauf hatten. Fanden die zu langweilig.
Das ist sehr schade. Ich hatte Wirtschaft und Recht und das ist mit part of the game, warum ich da gelandet bin, wo ich gelandet bin und habe da auch viel mitgenommen. Und ich würde jetzt natürlich als Anwältin nicht so weit gehen wie du, Marc, und sagen, vertraue deiner Verteidigung nicht. Es gibt sehr gute Verteidigerinnen und Verteidiger, die auch nicht pauschal die Empfehlung aussprechen, halten sie auf jeden Fall die Klappe. Es kommt immer auf den Fall an. Aber ich gebe dir recht, das gilt natürlich nicht für jede Konstellation und für jeden Anwalt, genauso wie nicht jeder Forensiker ein Top-Forensiker ist.
Ich sage nicht, dass sie schlecht sind. Ich habe mit keinem Wort gesagt, dass sie schlecht sind.
Dass es natürlich im Einzelfall auch mal vorkommen kann.
Das können auch sehr, sehr gute Leute sein, die aus ihrer Sicht, wie ich schon vorher sagte, der Überzeugung sind, sie machen es richtig, die auch sehr erfolgreich und gut sind. Ich werte das überhaupt nicht, ob das gut oder schlecht ist. Das interessiert mich gar nicht. Gut, auch Schuld, den Begriff, den du vorhin gesagt hast, interessiert mich auch nicht. Schuld, Gut, Böse, Gerechtigkeit, die Begriffe kommen bei mir überhaupt nicht vor. Interessiert mich nicht.
Das fand ich übrigens einen sehr, sehr interessanten Punkt. Hatte ich vorhin schon mal kurz angesprochen. Die Wahrheit und Gut und Böse gibt es in deinem Universum auch nicht, sondern du beantwortest Fragen. Und was ich ganz spannend finde, ist, dass du letztlich ja anders als normalerweise Naturwissenschaftler selbst gar keine Hypothese aufstellst. Das finde ich ganz interessant an deiner Alltagsarbeit. Und ich kann mir vorstellen, dass das viele Naturwissenschaftlern partout nicht in den Kopf geht. Weil so wird ja eigentlich gearbeitet. Ne? Stellst eine These auf, eine Hypothese und dann versuchst du, die zu beweisen. Und auch das
oder
ist
zu
ja,
widerlegen. Ne?
Oder zu widerlegen. Und das ist ja auch Teil deiner Arbeit, dass du das überhaupt nicht tust. Sondern wenn, dann kriegst du ja eine bestimmte Fragestellung, die du beantwortest. Aber du stellst keine Hypothesen auf.
Ja, genau, das ist tatsächlich ungewöhnlich. Das ist diese, sagen wir mal, richtig klar geworden ist mir das, als die Polizisten und Polizistinnen mir das erklärt haben mit der kritischen Einzelfallbetrachtung. Weil ich war da schon früh Lehrer in so Polizeischulen, das hast du ja schon gesagt, und dann waren eben auch aus den anderen Disziplinen welche da und die haben dann so, es gab ja auch verschiedene, früher gab es ja auch noch die DDR-Kriminalistik, die war ja ganz anders als die Westkriminalistik, weil die noch sehr stark, wenn du so willst, philosophisch unterfüttert war, also mit bestimmten politischen oder wie auch immer das nennen willst, Grundannahmen, kulturellen Grundannahmen. Und in anderen Ländern ist es auch wieder anders. Weil natürlich der Begriff und auch das, was strafwert ist und würdig ist, auch da natürlich in jedem Land total anders ist, auch schon in Europa. Und tatsächlich ist es so, dass die Studierenden die größten Probleme damit haben, weil die sagen immer, das ist total spannend, ich möchte das jetzt machen, ich möchte das Fach machen, ich möchte in ein Fach gehen. Und dann sage ich, hast du eigentlich schon mal jemals kriminalistische Naturwissenschaft, kriminalistische Literatur gelesen? Nö, ich kenne das technische Verfahren, ne? Zum Beispiel genetische Fingerabdrücke. Dann sage ich so, ja, dann brauchst du mich nicht. Dann geh einfach ins Labor für genetische Fingerabdrücke, dann machst du von morgens bis abends 38,5 Stunden die Woche, machst du halt genetische Fingerabdrücke. Ich bin jemand, der Fälle bearbeitet, nicht einzelne Wattetupfer und so weiter. Und führt tatsächlich dazu, dass die dann das auch wirklich nicht machen. Also die sagen dann so, what? Da muss man mit den ganzen Nachbardisziplinen reden, die ich vorhin schon aufgezählt hatte am Anfang und so, nee. Und dann, oh Gott, da kommt noch was Juristisches rein, das wird dann noch schlimmer und so. Und dann sind die sofort raus. Also das interessiert die gar nicht. Deswegen machen wir auch Kurse nur für Jüngere. Also wir hatten ursprünglich Altersbegrenzung, ich weiß, habe ich jetzt vergessen bis was. Dann haben wir sie gesenkt und dann haben wir sie jetzt nochmal gesenkt bis 24 und ich werde die jetzt noch weiter senken. Weil meine Erfahrung ist, dass wenn die älter als so ungefähr 22 sind, sind die nicht mehr bereit, eine annahmenfreie, kindlich, neugierig, naiv geleitete, alles ist möglich, Untersuchungen durchzuführen. Plus, sie bereiten dann auch schon ihre Lebensplanung vor mit Familie und so weiter. Und das ist tatsächlich, wie du sagst, das ist total crazy. Also das hat echt zwei Jahrzehnte gedauert, bis ich das gerafft habe, dass es keinen Sinn mehr hat, mit den Älteren zu arbeiten. Das ist wie mit den Klimasachen. Wenn ich die Klimavorträge halte, es hat keinen Sinn, mit den Älteren zu reden. Es hat einfach keinen Sinn. Die sind überzeugt, worüber wir gerade schon geredet haben. Die haben überzeugt, sie haben Recht und sie sind gut. Und diese Mischung, wenn du überzeugt bist, Recht zu haben und ein guter Mensch zu sein, dann ist vorbei. Mit denen brauchst du nicht mehr reden. Ist tatsächlich so. Und dazu gehört dieses, und dann deswegen arbeiten die nicht mehr kindlich, weil die sagen, Marc, wir müssen jetzt nicht jedes Mal wieder ganz von vorne anfangen. Wirklich nicht. Und dann so, ja, okay, tschüss. Dann musst du halt woanders arbeiten.
Aber das ist ja eigentlich total schade.
Nö, das ist wie also das. Diese, weißt du ja,
nein, schon. Ich meine gar nicht für dich, sondern für die betreffenden Menschen. Diese Grundneugier, Freude am Neuentdecken zu verlieren, das ist doch furchtbar.
Also die Leute wirken da nicht unglücklich. Die denken eher, dass wir hier im Labor wie Kinder sind. Ne? Die fühlen sich erwachsen, reif, schlau und gut. Also ich habe nicht den Eindruck, dass das schade ist. Also die fühlen sich extrem gut und sagen sich, was für Freaks da in dem Labor. Wir sind die Normalen. Halleluja.
Entschuldige, was ist schon normal?
Ja, ich gebe ja nur wieder, was wir erleben. Also das ist ja nicht meine Meinung.
Aber auf den Punkt würde ich gerne noch mal gucken, weil das ist was mir so gut gefallen hat an allem, was ich von dir oder über dich gelesen habe. Und du hast es selber eben schon zweimal gesagt, dass du jeden Tatort oder Fundort, das muss ja nicht zwingend identisch sein, wie ein Kind entdeckst. Und du hast auch dazu geschrieben, und ich glaube, das könnte bei vielen Menschen Irritationen auslösen. Ich habe versucht, mich reinzuversetzen und ich glaube, ich kann es nachempfinden. Mir wird es anders gehen, aber ich kann es nachempfinden, dass du sagst, ein Tatort ist für dich ein in sich geschlossenes Universum und es herrscht eine Atmosphäre der Ordnung, des Friedens, der Ruhe. Und das ist was, was mich neugierig gemacht hat. Und auch dieses kindliche Interesse, mit dem du dieses schwarze Loch, das ja letztlich jeder Tatort ist, glaube, so hast du es mal ausgedrückt, dann mit einer Geschichte oder mit einem Ablauf füllst. Magst du uns da mal ein bisschen mitnehmen in die Empfindungen des Marc Benecke, wenn er einen Tatort betritt?
Ja, es betrifft eigentlich alle, die bei uns im Team waren oder sind. Das ist tatsächlich so, also es ist ja vorbei. Also die Handlungen, die dann später vor Gericht oder sonst wo kulturell oder sozial oder sonst wie interessant wird, familiär, die ist ja vorbei. Also das ist schon mal ganz sicher. Und alle, die so sich so für Einzelheiten und die Vertiefung in Einzelheiten interessieren, mögen das schon mal, dass das, wie du gesagt hast, so geschlossenes Universum ist. Und darin kannst du natürlich dann jetzt so, das ist wie, ein bisschen wie diese Puzzles, die aus diesen Einzelteilen bestehen. Da kannst du jetzt mal gucken, ob du sichere räumlich-zeitliche Anknüpfungspunkte hast. Also tatsächlich wie beim Puzzle Anknüpfungspunkte. Ist egal wo. Das können, jetzt wenn das so ein Puzzle für auf den Tisch zu legen wäre, können das diese Ecken sein, diese flachen Bilderpuzzle da. Oder es kann was in der Mitte sein, aber auf jeden Fall, du sagst schon, okay, ich habe ein Steinchen, das wäre jetzt zum Beispiel eine Blutspur, Spermaspur, irgendwas. Ein umgefallener Stuhl. Und der andere Stuhl ist nicht umgefallen. Irgendwie sowas. Oder die Messerstiche sind an einer bestimmten Stelle bei der Leiche, am Rücken, nicht am Bauch. Oder du hast eine Auswahl, haben wir auch schon gehabt, zum Beispiel jemand hatte, eine liegende Person hatte so eine V-förmige weiße Stelle in der Kniekehle. Da hat man gesagt, okay, da ist kein Blut, der Rest ist komplett voller Blut. So. Und das ist eins von ganz vielen Puzzlesteinen. Jetzt müssen wir, also, Nummer eins, wir werden nicht alle Puzzlesteine finden. Nummer zwei, wir sollten so viele wie möglich finden. Nummer drei, wir sollten keine Annahmen machen. Und jetzt machen wir das. Jetzt bewegen wir uns da so durch, dass wir wenig Spuren zerstören, so gut das geht. Dann so viel wie möglich zum Beispiel fotografieren, weil merken kann sich das keiner. Also musst du es fotografieren, um es wieder zusammensetzen zu können und messen. Zum Beispiel sehr kleine Spuren, sehr kleine Blutspuren ist so eine Sache mit dem Fotografieren. Da kann man zwar aus der Ferne näher rangehen, muss man aber sehr ruhig machen, damit man das hinterher auf dem früher auf dem Film, ne, den man hatte, also aus der Reihenfolge der Fotos, den Dateien, musste halt dann immer auch dazwischen was halten und sagen, okay, neue Stelle oder die markieren mit Filzstift oder mit Tatortkärtchen.
Wollte ich gerade sagen, du hast ja sogar eigene Tatortkärtchen, ne?
Ja, die verschenke ich auch 10.000 wirklich oder 100.000-fach sogar, ja. Da ist so ein Lineal drauf und eine Farbskala, genau, damit man vor allen Dingen auch nicht, leider passiert zweimal bei sehr, sehr großen Fällen in Deutschland, da wurden Spuren von einem Tatort, sehr wichtiger Tatort, zu einem anderen Tatort verbracht, über so ein Tatortlineal. Also bei uns sind das so Wegwerfdinger. Die kannst du nur einmal benutzen. Also vor allen Dingen müssen die auch die Zeit draufschreiben. Dann siehst du sowieso, dass wenn dieselbe Zeit zweimal an verschiedenen Stellen ist, dann sagst du, okay, du hast eventuell den Tatort da durch Spurenübertragung verändert. Und diese einzelnen Elemente, die können sich dann im Laufe der Zeit zusammenfügen. Das kann auch durch Zufälle passieren. Also ich mache jetzt keine Puzzle, ne? Das ist mir zu langweilig, aber diese Bilderpuzzle. Aber ich denke, die Lösung kann ja auch dadurch entstehen, du bist schon viel weiter, als du denkst und findest jetzt ein verknüpfendes Element. Ich kann mal ein Beispiel sagen, wir hatten mal einen sehr, sehr stark bebluteten Tatort, da war wirklich sehr, sehr extrem viel Blut. Die Leiche lag zum Glück noch original mittendrin, die war noch nicht abtransportiert vom Rettungsdienst oder von dem Leichenfuhrwesen, wie das heißt, also der Bestatter, Bestatterin.
Leichenfuhrwesen.
Und da konnten wir das alles noch ganz gut dokumentieren. Und dann sagt einer der Polizisten, also ich war da als Blutspuren-Sachverständiger, durch Zufall, weil ich da in der Nähe war, war ich so früh da. Das war reiner Zufall. Also ich war da um die Ecke. Durch Zufall. Und sagt, hast aber gesehen, dass der die Türklinke angefasst hat, ne? Also so in so einer netten, kollegialen Art, weil er wusste, dass ich irgendwas mit Blutspuren mache. Da habe ich gesagt, nee, wieso? Hat er gesagt, da, und hat das auch weiter gar nicht beachtet. Ich so, hä? Das war für den total selbstverständlich, weil da so blutige Abdrücke waren. Du kannst ja zwei Sorten Abdrücke haben. Entweder, wenn du mit der Hand in Blut reinfasst, drückst du mit deinen Fingern das Blut weg, wenn es noch ganz frisch wäre, sonst natürlich nicht, weil das so klebrig ist, und dann kriegst du Linien zwischen den Fingern. Oder du hast Blut an der Hand oder das Blut ist zu trocknen, dann kriegst du da Hautleistenabdrücke oder bildest die Lage der Finger ab an der Türklinke. Und das war das Bindeglied. Weil da hatte sich jemand an die Tür gestellt und hat versucht, die Tür zuzuhalten, das Opfer. Und das war die entscheidende Spur. Wir hatten da zu kleinteilig gedacht. Und der Polizist, der denkt natürlich ein bisschen großteiliger. Und der hat dann durch diese kleine Nebenbemerkung, die er aus Freundlichkeit da einfach gemacht hat, hat er das unser gesamtes Puzzlebild mit dem also die ganzen Einzelteile verbunden. Das wäre so eine typische ruhige, langsame, das kann auch Wochen oder Monate dauern, Herangehensweise. Oder das zweite Beispiel wäre das, was im Knast passiert ist, was ich vorhin geschildert habe, wo der im Knast einfach sagt, nee, wieso, das war mein Neffe, das habe ich ja gesehen. Und dann so, oh nein, jetzt endlich verstehen wir, warum das alles vorne und hinten nicht zusammenpasst. Der war da, der Mann, der im Knast war. Der hat seine Spuren da hinterlassen. Das stimmt alles. Aber es war trotzdem jemand anders. Also dieses kleine Element, an das wussten wir auch überhaupt nicht. Da hatten wir überhaupt nicht dran gedacht. So funktioniert das.
Ich finde das echt faszinierend. Und was ich mich frage, wenn du jetzt dieses schwarze Loch, das so ein Tatort oder ein Fundort für dich ist, so weit zugepuzzelt hast mit den einzelnen Steinchen, dass du das Bild quasi erkennen kannst, die Wahrheit also gefunden hast, ist das in dem Moment dann für dich erledigt? Ist damit dein Interesse an diesem Sachverhalt quasi erfüllt? Oder interessiert es dich auch, wie der Fall dann am Ende ausgeht? Also bei den Ermittlungsbehörden oder vor Gericht, verfolgst du das? Oder ist dein in sich geschlossenes Universum damit vollständig und das ist erledigt?
Ja, total. Also das beste Beispiel sind Sexualdelikte. Das ist absoluter Zufall, wie das vor Gericht ausgeht. Es gibt keine Logik, es gibt nichts. Das ist auch so, wenn du andere Rechtssysteme hast. Ich sage es nur mal für die, die es nicht wissen, von deinen Hörerinnen und Hörern. In den USA und in den angloamerikanischen Ländern ist ja ein komplett anderes Rechtssystem. Das beruht ja auf alten Gerichtsentscheidungen sozusagen, nicht auf den Gesetzen, wie wir sie kennen. Und daher auch diese komischen Executive Orders, die der Trump da jetzt gerade machen kann und so weiter, ne, wo wir sagen, hä, was ist denn das für ein rechtliches Vorgehen? Und auch in anderen Ländern, wo völlig andere Systeme herrschen oder auch in traditionell unterfütterten Ländern, sehr katholische Länder, Philippinen und so weiter, wo ich ja auch das, wie schon gesagt, das Labor aufgebaut habe, das ist einfach Zufall. Und wie du auch vorhin schon richtig gesagt hast, worüber wir geredet haben, egal wie gut deine Verteidigung ist, der Begriff spielt überhaupt keine Rolle, gut und böse oder kompetent oder inkompetent, das ist total egal. Es sind so viele zusätzliche Einflüsse, die vor Gericht dazu führen, dass es in die eine, andere oder sonst eine Richtung oder das Strafmaß kann anders sein. Es gibt Gemageleien, also diese Deals und so weiter, die gibt es auch in 1000 verschiedenen Formen, je nach Rechtssystem und Land und Region. Das ist für uns komplett uninteressant. Weil, was willst du daraus lernen? Du lernst daraus überhaupt gar nichts. Null. Also spurenkundlich und was die Wahrheit angeht, ist das ohne Bedeutung. Das ist nicht wertend gemeint. Ich weiß, dass ihr jetzt wahrscheinlich denkt, Hörerinnen und Hörer, das wäre wertend gemeint. Ist nicht wertend gemeint. Das ist komplette Zeitverschwendung. Das führt keinen Millimeter weiter. Das Einzige, was wir daraus lernen können, ist mehr Spuren einsammeln. Und das Zweite, was man daraus lernen kann, ist, die Spuren so streng wie möglich irgendwie in das Verfahren einzuführen, so gut das geht. Also gerade die Angehörigen und die Rechtsanwälte, Rechtsanwältinnen haben also oft die Neigung, das Gutachten, weil das ist ja völlig neutral. Es gibt ja in Deutschland keine Parteiengutachten oder soll es nicht geben und bei uns gibt es das auch nicht. Das heißt, ich musste schwören bei der Vereidigung mit so einem warmen Glas Sekt, in so einem Plastiksektglas, musste ich schwören, dass ich immer auch für die Gegenseite, also meine Worte, das ist natürlich nicht der Rechtsbegriff, aber ja, dass ich für die Gegenseite gratis mitarbeite. Und in dem Moment, wo das natürlich die Rechtsvertretung einer Partei, also einer Person meistens, ne, mitkriegt, sagen die natürlich, okay, das ist ganz nett im Hinterkopf, das Gutachten, aber das führen wir jetzt mal besser nicht gerichtlich ein. Weil da stehen auch Sachen drin, die jetzt mir rechtlich in der Verteidigung oder in der Anklage auch nicht gefallen. Ne? Wenn es ein Gerichtsgutachten ist, da ist es ein bisschen einfacher, weil da ist es eh schon vor Gericht, da wird es ja eh gerichtlich eingeführt, das ist eh klar. Aber wenn es in irgendeiner der Vorstufen kam, besonders durch Angehörige, weil da ist es zum Beispiel so, auch bei den Sexualdelikten besonders, aber auch bei Tötungsdelikten, da stehen manchmal Einzelheiten drin, die nicht wollen, dass die Familie die mitbekommt. Ein Gegenstand, der in der Wohnung war, ein Liebesbrief, irgendwas. Und dann sagen die, okay, auf die Spurengruppe verzichten wir jetzt mal. Da habe ich auch schon Gespräche mit unschuldig Verurteilten geführt in Deutschland. Da haben die gesagt, nee, um Gottes Willen. Da haben die gesagt, ja, aber das wäre aber ziemlich gut, wenn sie das mal vorbringen würden. Dann sagen die, nee, also jetzt meine Worte, da ist meine kulturelle, soziale Grenze erreicht. Das würde im Dorf, in unserem Dorf ist das genauso schlimm wie ein Mord. Ne? Und dann sagen wir, das ist jetzt aber nicht Ihr Ernst. Sie waren mal verliebt, als Sie 16 waren und das ist genauso schlimm wie ein Mord. Dann sagen die, ja, das können Sie jetzt nicht verstehen. Aber nein. Ja, okay, gut. Kann ich auch nichts machen.
Da kannst du auch nichts machen. oder aber was machen kannst, das habe ich auf deiner Homepage gefunden, hast du veröffentlicht. Du hast einen Notfallplan, eine Notfallanleitung veröffentlicht zum Asservieren von Insektenspuren. Für wen ist das gedacht? An wen richtet sich das? Weil du hast ja jetzt immer wieder gesagt, es ist super wichtig, sauber und ordentlich Spuren zu sichern. Richtet sich das an Bürger, Bürgerinnen, an Allgemeinheit?
Ja, gut, ich möchte übrigens noch mal kurz was sagen. Du bist die Erste, die mal in über 30 Jahren, die sich überhaupt mal umgesehen hat und mal so ein paar Sachen durchgelesen hat. Also sehr, sehr angenehm. Diese Notfallanleitung, die diente ursprünglich der Polizei, weil wir bei den Trainings gemerkt haben, die haben wir im Polizeipräsidium gemacht oder die Leute vom Bundeskriminalamt sind mal vorbeigekommen, dann haben wir ein paar tote Tiere rausgelegt und so und haben das einfach mal so ein paar Tage gemacht. Und wir haben gesehen, dass wir überhaupt nicht im Einzelfall immer da sein können. Also das führte dazu, dass ich wirklich jetzt ohne Quatsch, ich weiß, das hört sich jetzt so irgendwie angeberisch und verrückt an, aber es war so, vom Aufstehen der Polizei, die wesentlich früher aufstehen als ich, bis zum Schlafengehen, hat das Telefon geklingelt. Und dann haben wir gesagt, im Labor, das geht nicht mehr. Es geht nicht mehr. Also erstmal von seinen Nerven her, außerdem müssen wir auch irgendwann schlafen. Und jeder denkt natürlich, sein Fall oder ihr Fall wäre der wichtigste. Plus, wir müssen ja auch noch im Labor arbeiten. Also wir müssen ja irgendwann mal die normale Arbeit mal Gutachten schreiben. Es ist super aufwendig, die Gutachten zu schreiben. Das geht nicht wie im Rechtsbereich, wo man manchmal diktieren kann. Wenn man sehr erfahrener Anwalt oder Anwältin ist, ne, oder Richter oder Richterin, dann kann man ja diktieren und dann tippt das jemand ab. Das geht bei uns nicht. Ne? Wir bauen da Bildchen ein und das mit Pfeilen, weil die meisten Leute halt, und dann benutzen wir auch nie Fremdworte, auch keine rechtlichen Begriffe benutzen wir auch nicht. Also Vergewaltigung ist zum Beispiel ein Rechtsbegriff, den würde ich niemals benutzen in einem Gutachten. Oder Nötigung oder sonst irgendwas. Und da ist es so gewesen, dass wir gesagt haben, wir machen das jetzt so, dass wir so eine schnell zu findende Notfallanleitung online stellen. Das kam daher, dass wir in England mal einen Fall hatten. Da hatten die Spuren zwar eingesammelt, die Insekten, aber in den Kühlschrank gestellt. Und dann haben wir die bekommen. Also bin ich extra nach London gefahren und dann war das so tatsächlich auch so eine Flasche, kann man ganz gut nehmen. Und die hatten keinen Alkohol verwendet. Dann habe ich gesagt, wieso haben sie denn jetzt keinen Alkohol genommen? Und haben gesagt, ja, wir haben gehört, man soll kein Formalin nehmen, weil das dann steinhart wird. Stimmt auch. Und dann haben wir gedacht, wir stellen das in den Kühlschrank, bis sie kommen. Und dann habe ich gesagt, ja, aber das sieht jetzt aber echt komplett vertrocknet aus. Das ist nur noch so ein schwarzer Film. Und sie haben ja gesagt, sie haben da Larven eingesammelt. Ne? Haben gesagt, ja, okay, es ist halt 2 Jahre, stand das da. Und wir so, okay. Und dann haben gesagt, ja, wir haben zuerst versucht, mit anderen Techniken zu arbeiten. Aber dann haben wir gesehen, die Leichenliegezeit wäre sehr wichtig. Und über das Alter der Insekten auf der Leiche können sie ja vielleicht was zu der Liegezeit sagen, im Ein- oder im Ausschluss. Und dann haben wir uns angeguckt. Meine damalige Mitarbeiterin, die Saskia, die jetzt übrigens in London arbeitet, lustigerweise, an der Uni. Und mein britischer Kollege vom Naturkundemuseum, wir haben uns dann angeguckt und haben gesagt, okay, dann versuchen wir es jetzt einfach. Dann haben wir das mit Wasser angelöst, also so, wie soll ich sagen, wie so Kartoffelbreipulver, also sodass das dann sich wieder groß und fluffig wird. Und haben dann die Mundwerkzeuge rausgenommen. Der Rest war natürlich komplett verfault. Und die Mundwerkzeuge, die verfaulen nicht. Und dann haben wir gesagt, okay, das ist eigentlich eine gute Nachricht. Die haben eigentlich, also die haben das jetzt nicht, also die haben das schon richtig verstanden, aber die wussten halt nicht, wie wir arbeiten. Und das können wir auch durch lange Erklärungen nicht überbrücken, weil wir können das nicht für zehntausende Polizisten und Polizistinnen machen. Das heißt, es ist besser, irgendwas ins Netz zu stellen, zumindest jetzt im deutschsprachigen Raum, Liechtenstein, Luxemburg, Schweiz, Österreich, Deutschland. Und dann finden die das oder wir weisen bei Schulungen darauf hin und dann sagen die, nee, der Marc hat da was ins Netz gestellt. Das ist auch veröffentlicht in der Kriminalistik, der Zeitschrift, die von allen Landeskriminalämtern rausgegeben wird. Schon sehr lange her, also das war, glaube ich, in den 90ern schon. Und so kam das. Und weil du jetzt nach Angehörigen gefragt hast, da hast du genau den richtigen Riecher, auch aus dem, was wir hier im Podcast schon erzählt haben. Natürlich fängt das jetzt auch an, dass die Angehörigen danach fragen. Das passiert bei den sogenannten Wohnungsleichen. Das sind die, die sehr häufig eben aus sozial schwacher Umgebung kommen, alle genervt haben, die haben die Bierflaschen im Treppenhaus rumgeschmissen, der Hund hat Tag und Nacht gebellt. Die haben auf den Vorleger vom Nachbarn gekotzt. Also ernst gemeint, ist jetzt nicht erfunden. Es ist alles echt jetzt. Haben aus Versehen, sind die mal gegen eine Fensterscheibe gedonnert, dann war da ein Riss drin und der Vermieter wollte den Riss in der Fensterscheibe und so weiter. Und jetzt war der auf einmal tot. Da kannst du dir vorstellen, das interessiert haargenau niemanden. Oder die ganzen psychisch Kranken, die schwer psychisch Kranken, die halt auch alles Mögliche machen, was die Nachbarn nicht so gut finden. Und da kommen tatsächlich dann mittlerweile auch die Angehörigen. Oder suchen das im Netz und nutzen dann die Notfallanleitungen. Ob die das richtig machen oder nicht, ist jetzt eine andere Frage. Aber du hast schon recht, unsere Erfahrung ist, dass das was nützen kann. Oder ein Beispiel dazu, was jetzt nicht von Insekten ist, zum Beispiel Haare. Wir hatten mal einen Fall, da hat sich eine Frau mit Psychose totgehungert, weil sie dachte, das wäre alles verstrahlt und irgendwelche Mächte und Aliens und dies und das, ne, wie das bei den Psychotikern halt so ist. Und Psychotikerinnen und dann kamen noch Drogen dazu, was es dann bei Psychosen auch noch schlimmer macht. Und da war es tatsächlich so, dass die Angehörigen gesagt haben, wir finden das komisch, dass da so Haarbälle, die hatte so eine Matratze auf dem Boden liegen, dass da so komische Haarbälle sind. Da haben wir gesagt, ja, gut, dass sie das nicht angefasst haben. Die Polizei hat eh keine Spuren gesammelt. Da können wir mit arbeiten, mit den Haarbällen. Ne?
Ich verlinke auf jeden Fall mal nicht nur deine Seite, sondern auch diese Notfallanleitung, weil sich daraus auch schon ganz viel Spannendes ergibt, wie ich finde. Ich habe einen Blick auf die Uhr geworfen. Du hast einen ganz engen Zeitplan und ich habe versprochen, ich überziehe nicht. Das ist jetzt insofern ätzend, als ich noch 1 Million Fragen habe, aber ein paar Kleinigkeiten.
Muss doch Teil 2 halt machen, irgendwann.
Ja, ich denke auch. Ein paar Kleinigkeiten noch so zum Ende hin, die jetzt nicht so notwendig machen, dass man in die Tiefe einsteigt. Eine Sache steht auf meinem Zettel noch. Hast du noch deine alten Yps-Hefte?
Es ist ja jetzt der 9. August 2025 und es erscheint eine Jubiläums-Yps-Ausgabe, 50 Jahre Yps. Und in der alten Jubiläumsausgabe von vor 10 Jahren, 40 Jahre Yps, glaube ich, da war ich ja auch schon drin. Und tatsächlich die Yps, also ich, wie manche vielleicht schon ahnen, bei uns kommt nichts weg. Also alle Insekten, die ich jemals von Leichen gesammelt habe, sind mit derselben Sorte Etikett, in derselben Sorte Glas, mit demselben Deckel, in derselben Schachtel. Alle. Seit über 30 Jahren. Und so habe ich auch alles gesammelt, auch alle Yps-Hefte, die ich als Jugendlicher hatte. Also für die Jüngeren, das waren so Hefte, da waren so Comics drin und Leserbriefe.
Und Gimmicks,
genau, so Sachen, die man zusammenbasteln konnte oder was züchten konnte, Urzeitkrebse oder irgendwas stempeln konnte oder so. Eine Gelddruckmaschine, die hatte ich zwar nie, aber die war auch aus Spaß da drin, natürlich mit Augenzwinkern, aber da konnte man halt so einen Abdruck machen und vieles mehr. Und da ist tatsächlich das passiert, was super oft passiert. Außer bei Spuren. Und zwar, dann habe ich irgendwie gesagt, das wird mir zu viel, das gebe ich weg. Also das verschenke ich dann. Ich habe den großen Vorteil, den deine Hörerinnen und Hörer vielleicht nicht alle privat haben. Bei uns gibt es immer super viele so, ich will nicht sagen Fans, aber so Interessierte, die sich irgendwie dafür interessieren. Und dann gibt es natürlich auch Überschneidungen in anderen Lebensbereichen. Zum Beispiel habe ich meine gesamte Sammlung mit Titanic, das ist eine Satirezeitschrift. Die gesamte Titanic-Sammlung steht jetzt im Karikatura-Museum in Frankfurt am Main. Weil das zu
Grüße
viel
an Martin
wurde.
Sonntag. Liebe Grüße an Martin Sonntag.
Sonneborn.
Nee, Martin Sonntag ist der Leiter der Karikatura.
Ach, von der Karikatura redest du gerade, ja. Oder Beispiel Nummer 2. Ich hatte das Tätowier-Magazin, für das ich sehr lange geschrieben habe, festgebunden bei der Buchbinderei. Supergeil, ein bisschen zu wertvoll. Dann, das steht jetzt im Archiv der Subkulturen, der Jugendsubkulturen in Berlin. Und so weiter. Und so ist das eben auch mit den Yps-Heften und mit allen Lucky Luke-Heften. Die hat jetzt die Stadtbücherei Dessau und so weiter gegangen. Also irgendwann, wenn es zu viel wird, verschenke ich das einfach, ja.
Geil, aber es kommt nicht weg, denn ich bin sehr traurig. Ich habe irgendwann, ich weiß nicht, beim wievielten Umzug, ja komm, weg. Ich kann nicht alles immer horten. Das bereue ich ein bisschen mit den Yps-Heften. Ich habe noch eine Sache, die mir unter den Nägeln brennt. In diesem Podcast ist es nie ganz unpolitisch und bei dir kommt man am Thema Politik ja nicht vorbei. Und die Sache, die mich interessiert, ist gar nicht so sehr, ich habe die Interviews alle gesehen, was deine Pläne sind. Ich weiß, dass du wieder kandidierst für die Oberbürgermeisterwahl in Köln. Was mich interessiert, du hast im Wahlkampf, das letzte Mal bist du Dritter geworden, immer ein bisschen Geschenke verteilt an verschiedenen Orten in Köln. Es waren manchmal sowas waren es wie Fritten und Cola, glaube ich. Dann Handschellen mit Plüsch drum, Taschenrechner. Und du hast gesagt, jetzt ist die Fanbase irgendwie so groß, es lässt sich nicht mehr handeln. Und du hast jetzt eine Schachtel oder Kiste oder was auch immer mit Glitzerperlen. Und da darf sich jeder, der dir deine Stimme gibt, eine rausnehmen. Und jetzt bin ich drauf gestoßen, du bist ja Donaldist. Und aktuell auf der Seite von, ist die Adresse Donald.org, glaube ich, ist ein genau. Auszug eines Comics. Da sitzt Donald in einem Kanu oder Kajak, ich weiß nicht, welches der Fachbegriff ist, und sagt den Satz, auch ganz wilde, kriegt man mit bunten Glasperlen rum. Gibt es da einen Zusammenhang oder ist das Zufall?
Who knows? Also das, meine Donald Duck-Sammlung steht ja, also die englische ist ja im Nationalarchiv preußischer Staatsbesitz in Berlin, die englische Sammlung, und die deutsche ist in der Stadtbibliothek Köln unter Klassiker der Weltliteratur zu finden. Und das heißt, ich bin da bestimmt drüber gestolpert. Ich bin bei diesen Barks-Geschichten vom Zeichner Karl Barks und von der Übersetzung von Dr. Erika Fuchs, wo du gerade zitierst, da bin ich bei diesen Geschichten über die Wilden natürlich immer so ein bisschen, ist so ein bisschen cringe aus heutiger Sicht, muss man natürlich aus der damaligen Gestaltung sehen. Karl Barks hatte ja nur National Geographic-Hefte, ne? Der wusste ja nichts über Wildnis oder so, der hat das alles aus National Geographic-Heften abgemacht. Und damals die Amerikaner, große Kolonialmacht natürlich, auch heute noch, glauben sie. Und es sind unheimlich viele Sachen, die sich in mein Leben so reingeschwemmt haben. Also das mit den Glasperlen auf jeden Fall. Es gibt aber auch noch wirklich viele andere verrückte Sachen. Zum Beispiel gibt es im Journalismus den Knoblismus. Da machst du das, was also durch Münzwurf entschieden wird. Und das soll also angeblich super funktionieren. Und das ist tatsächlich so, dass ich bin Dudaismus-Priester für die Religion des Dudaismus, so richtig mit Ausweis, und war da auf der Abide University und so. Und da kannst du auch Hochzeiten machen, habe ich auch schon eine gemacht. Und da ist es auch so, dass man immer sagt, und das ist dann wieder sehr Kölsch, und da verbindet sich dann alles, wie mit den Glasperlen, arbeite mit dem, was du hast. Konrad Adenauer, der Kölner Oberbürgermeister und Bundeskanzler Deutschlands, hatte halt gesagt, auf seine Art, wenn du nur schmutziges Wasser hast, musst du halt mit schmutzigem Wasser putzen. Ne? Gedächtniszitat, aber so sehr, sehr ähnlich hat er das gesagt. Und so sehe ich das auch mit den Glitzerperlen und mit dem Knobeln und mit, wie ich schon mehrfach sagte, es ist, wie es ist. Also das kommt tatsächlich, also als Kind und Jugendlicher ist mir das tatsächlich aus diesen Comics entgegengeströmt und aus den Filmen tatsächlich. Und da ich jetzt aber in Köln lebe, passt das dann auch. Also in anderen Regionen würde das wahrscheinlich nicht so, wie soll ich sagen, auf eine freundliche und angenehme Art lustig sein. Also ich will mal ein Beispiel sagen, also alle wissen, wie ich bin, genauso wie ich das jetzt gerade geschildert habe oder wie du das da rausgesucht hast, also hier in Köln, meine ich. Und zu meiner totalen Verblüffung, also um mal ein Beispiel dafür zu sagen, was auch dann für rechtliche Dinge und Gespräche mit Angehörigen, Polizei und so weiter in anderen Regionen Deutschlands überhaupt nicht vorstellbar wäre. Die Leute sagen dann so, okay, der hat vielleicht einen Knall, aber ich habe zum Beispiel einen Dom, also einen Stern, so einen goldenen Stern vor dem Kölner Dom Richtung Bahnhof. Ne? Und dann haben die mich tatsächlich eingeladen zu dieser Einweihung da. Also obwohl die jetzt wissen, dass ich Judaismuspriester bin, und dann bist du richtig im Chorraum, wo du sonst nicht hin kannst, im Kölner Dom, und haben dann wirklich da eine Veranstaltung gemacht. Dann saßen meine Frau und ich normal in Gothic-Klamotten, so wie wir halt immer rumlaufen, Videos auch im Netz, auch bei YouTube, und konnten das machen, weil die halt gesagt haben, okay, der ist aber trotzdem okay. Also er ist korrekt oder so. Und das ist halt im Rechtssystem, ist das normalerweise anders. Also wenn du außerhalb von Köln bist, das Rechtssystem, ich weiß, dass du das anders siehst, und das ist ja auch in Ordnung, dass du das anders siehst, aber Berlin, das ist unfassbar konservativ. Also das ist kernkonservativ. Ja, aber das ist Berlin. Und ja, in Berlin, okay, das ist auch nochmal ein Sonderfall, ja, aber im Kern ist jedes Rechtssystem extrem konservativ. Ist auch völlig in Ordnung so. Das führt aber manchmal dazu, dass wenn man zum Beispiel Hintergrundgespräche führen will mit Richtern oder Richterinnen oder auch Staatsanwälten, Staatsanwältinnen über Spurenkunde, dann lehnen die das ab. Weil die sagen, also Spurenkunde, das ist das mit den ekligen Sachen. Sperma und Speichel und Insekten und so. Und jetzt ist es ja so, keiner ist ja verpflichtet, ein Hintergrundgespräch über Spurenkunde zu führen. Natürlich nicht, ne? Das entscheiden die ja selber, mit wem die reden. Aber das ist zum Beispiel was, wo ich froh bin, dass ich in einer Region bin, wo du sozusagen knoblistisch, fatalistisch, opportunistisch, kölsch, mit Glitzerperlen und allem an unterwegs sein kannst. Aber alle sagen, okay, wenn es um die Sache geht, geht es aber um die Sache. Weil hier ist ja Karneval sehr groß, und zum Karneval sind halt Richter, Richterinnen, Staatsanwälte, Staatsanwälten, Polizisten, Polizistinnen sind halt selber besoffen und machen fette Party. Das heißt, da würde man also nicht judgen und sagen, okay, der ist jetzt Journalist oder so. Aber das ist gut, dass du das nochmal gefragt hast. Also diese merkwürdigen kulturellen Besonderheiten behindern auch tatsächlich die Arbeit. Also einer der berühmtesten Spurenkundler, der aber Polizist war zum Beispiel, oder zwei, von denen, die konnten zum Beispiel, oder insbesondere einer, der bekannteste, der konnte während der Nazizeit tatsächlich nicht arbeiten. Also die Nazis haben gesagt, also mein Tipp, ich denke mal, der war schwul, vermute ich mal. Die haben also wenn, wann auch immer du die Machtergreifung jetzt ansetzen willst, ja. Also mit der Machtergreifung wurde der außer Dienst gestellt, man hat den aber nicht verfolgt. Man hat nur gesagt, sie können jetzt hier nicht mehr arbeiten. Und sobald der Krieg vorbei war, hat er weitergearbeitet, als ob nichts gewesen wäre. Und diese Sachen, also das ist so der bekannteste Kriminalist, naturwissenschaftlich spurenkundliche Kriminalist gewesen, den es in Deutschland gab. Und das ist schon auch etwas, wo die Jüngeren dann, wenn die mich sehen und auch die Studierenden, weil wir machen das ja bei uns im Labor, das Training, da sagen die halt auch immer so, ich weiß ja nicht. Also so würde ich jetzt aber nicht rumlaufen hier mit den Tätowierungen und so. Ne? Also das ist, ja, aber das, ja, aber das ist wirklich, das wäre auch nochmal ein interessantes Thema für einen eigenen Podcast, wo man ein paar von den Studierenden mal dazusetzen sollte, damit deine Hörerinnen und Hörer das mal sehen, wie früh Leute, die im rechtlichen Bereich arbeiten, aus vorauseilendem Gehorsam abbrechen. Also die brechen wirklich ab in irgendeiner Weise auf. Ich meine das jetzt nicht wertend. Ich weiß, jetzt regen sich, ihr dürft euch auch aufregen, ist kein Problem. Aber die machen das haargenau wie Serienmörder. Die Serienmörder machen das auch so. Die beobachten ganz genau, was die Umwelt seltsam findet und passen sich, dann machen diese Überanpassung. Und das sehen wir sehr, sehr oft auch im Bereich von unseren Studierenden, aber dann eben auch im rechtlichen Bereich und so weiter, dass man extrem überangepasste Leute hat, außer in den Regionen, ne, Berlin, Köln und so, da ist was anderes. Manchmal, nicht immer. Aber im Rest der Welt ist das wirklich hart und das führt, und deswegen ist das auch ganz zum Ende eine ganz gute Gedankenschleife, das führt auch zu vielen dieser Fällen, die dann schiefgehen. Weil man sagt,
Megapunkt.
Dieses Opfer, diese tote Person, dieser niedergeschlagene Mensch, zum Beispiel, ja, das darf ich jetzt nicht erzählen, aber gerade was du vorhin gesagt hast mit den Suiziden, der läuft der Fall noch. Wir haben Suizide, das ist so eindeutig ein Partnerschaftsdelikt, das ist heller als die Sonne, strahlt das herab. Oder auch Selbsttötungen, die überhaupt nicht gehen. Einfach mechanisch. Da brauchst du nur, also wir machen das immer so, wir nehmen dann so eine Lineal in die Hand und sagen so, darf ich Ihnen das mal kurz vormachen, dass es nicht möglich ist, den Stich selber zu führen? Sagen die, nee, brauchen Sie nicht. Das ist ein Lowlife hier, ein Drogenabhängiger. Passt schon. Wird kein Verfahren eingeführt. Also deswegen, diese Schleifen, die wir mehrmals heute gezogen haben in deinem Podcast heute, die haben auch in der Mitte so eine Blüte, wo der Honig drin ist. Da könnte man noch einen eigenen Podcast machen.
Da könnte man einen eigenen Podcast machen. Das müssen wir dann irgendwann in deinen sehr vollen Alltag eintakten. Das wird eine Weile dauern, aber ich werde dranbleiben, verspreche ich den Lauscherinnen und Lauschern schon jetzt. Aber ohne eine Sache zum Schluss darf ich dich nicht gehen lassen. Das würden mir meine Hörerinnen und Hörer krumm nehmen. Wir haben zum Schluss immer eine Kategorie, heißt die 3 Ls. Machen wir jetzt ganz fix, damit du wieder an die Arbeit kannst. Und die 3 Ls bedeutet, der Buchstabe L kann für so vieles stehen. Lieblingswissenschaftler, Lieblingscomics, Lieblingstätowierer. Und für dich habe ich die 3 folgenden. Dein Lieblingsinsekt, das eine.
Ich finde die alle geil. Im Moment habe ich so eine Phase, wo ich Nachtfalter super finde.
Naja, du kannst dich ja ändern im Laufe der Zeit. Also man entwickelt ja Lieblingsdinge auch weiter. Dein Lieblingsexperiment für Kinder. Du hast so ein fantastisches Buch für Kinder, das knallt dem Frosch die Locken weg. Das finde ich so zauberhaft für kleine Forscher. Und da gibt es doch bestimmt ein Experiment, wo du sagst, ey, das ist in dem Buch mein Lieblingsexperiment.
Ich würde generell überhaupt ein einfaches, sehr einfaches Experiment, wo es auch immer kein Drama zu Hause gibt, einfach irgendwas nehmen, falls die Eltern oder so irgendwie noch eine Kerze haben. Es ist jetzt auch nicht mehr so eine Mode, aber so ein ganz, irgendwas stinknormales wie eine Kerze. Und dann sich so ein paar Metallsalze besorgen in der Schule oder so. Die kann man dann da reinhalten, geht sogar mit einer Pinzette und dann verändert sich die Farbe der Flamme. Das ist so ein sehr, sehr altes Experiment und eigentlich ziemlich verblüffend. Das wäre nett.
Ziemlich verblüffend und ziemlich schön. Ich war ja auch ein großer Fan des Chemieunterrichts im Gym. Habe ich geliebt und ich wollte, ursprünglicher Plan war Biochemie, irgendwas, Weltretten und so, keine Ahnung. Naja.
Das ist aber gut, weil dann bist du eine von den Juristinnen, die eben gerne auch die einzelnen Bestandteile ohne die große soziale und kulturelle Überformung zusammensetzen. Das ist ja gut, wenn du dich für Chemie interessiert hast.
Ja, absolut ist bis heute so ein Experiment und so finde ich sowieso immer total spannend. Deine Lieblingsbahnstrecke, weil ich weiß, du gehörst zu den Menschen, die wahnsinnig gerne Bahn fahren.
Ich habe auch gar keinen Führerschein jemals gehabt.
Also ich weiß, aber das bedeutet ja nicht, dass man gerne Bahn fährt. Du tust es aber. Und gibt es eine Strecke, wo du sagst, die fahre ich echt gern?
Also es gibt zwei Tipps. Also eine, da wo ich gerade war, das ist eine, die fährt von Kidderminster. Es ist so ein winziges Kaff zwischen Shropshire und Worcestershire. Fährt die lang, weil darin kann man ein Vintage British Tea im uralten Dampfzug zu sich nehmen. Das habe ich gerade gemacht. Gibt es auch Videos zu. Ich habe einen eigenen Kanal nur über Züge, auch über singende Züge und alles mögliche. Das wäre eine Empfehlung. Es gibt aber in Deutschland auch viele. Ich fahre jetzt zum Beispiel nach Sachsen zum Heizhaus-Treffen. Da muss man jetzt nicht extra nach England fahren. Und eine andere Strecke, die vielleicht ein bisschen naheliegender ist, es fahren Intercities, diese Doppelstock-Intercities, wenn man sich da oben hinsetzt, fahren sehr schöne Wege. Und zwar gibt es einen, der fährt von Bielefeld, ich weiß gar nicht, wo der endet, also Richtung Südwestdeutschland, also Schwaben-Baden fährt der runter. Der fährt sehr schön am Weltkulturerbe Mittelrheintal vorbei. Wenn man da oben auf der richtigen Seite sitzt, kann man das also sich schön angucken. Und dann gibt es natürlich noch den spektakulären Zug. Also wie gesagt, das ändert sich immer, die Strecken. Aber der fährt aus dem allertiefsten Osten, also Dresden, fährt er dann über, ich glaube, Magdeburg, Köln und dann auch noch weiter. Also das sind so Strecken, wenn man wirklich mal ganz lange oben im Doppelstock Intercity sitzen will und einfach rausgucken will. Und da gibt es auch meistens Kaffee im Intercity, sogar vernünftigen, weil die den ganz anders zubereiten als in den Schnellverkehrszügen. Und das wäre so, wenn man mal so ein, zwei Tage gerne mal so eine lange Strecke ohne umsteigen, weil das klappt ja nie, ist ja zu spät natürlich. Also ohne umsteigen fahren will, dann würde ich das empfehlen.
Super Tipps, liebe Lauscherinnen, liebe Lauscher. Notiert euch das mal. Vielleicht wird ja der ein oder andere auch noch zum Bahnliebhaber. Und das kann ich jetzt noch verraten, Marc. Als ich angefragt hatte wegen einem Interview, war die erste Reaktion von dir, mach einen Termin mit Tina aus. Und dabei war ein Selfie aus dem ICE von dir. Du hast gleich ein Selfie aus dem ICE.
Ist wohl das häufigste Selfie, was Menschen von mir erhalten. Weil ich so oft im ICE sitze.
Marc, es war ein großartiges Gespräch. Ich habe es sehr genossen. Wie gesagt, ich habe noch 1000 Fragen. Ich werde nochmal anfragen, weil es gibt noch so viel mit dir zu besprechen.
Ja, danke für deine gute Vorbereitung. Liebe Hörerinnen und Hörer, ihr habt ja eine Hostin, wie heißt das? Hostin?
Eine Podcast.
Eine Podcast-Chefin, die sich vorbereitet hat. Nehmt sie als Vorbild, wirklich. Bereitet euch vor.
Ja. Dankeschön, Dankeschön. Marc, bis demnächst oder bis neulich.
Bis bald. Ciao.